So, Sarah, herzlich willkommen bei Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und herzlich willkommen, Sarah. Sarah Hart, muss man sagen, ne?
Ja, genau. Ja, danke, dass ich hier sein darf, auf jeden Fall. War ich etwas überrascht auf jeden Fall, aber positiv überrascht auf jeden Fall und bin froh, hier sein zu dürfen heute.
Zum Hintergrund vielleicht, damit die Leute jetzt auch wissen, warum. Sarah, was bitteschön? Also ich habe den Jesko angefragt, der das Taunus Bikepacking macht und gesagt, sag mal, hast du jemand Interessantes, mit dem ich mich unterhalten könnte? So, und da ging es mir halt tatsächlich nicht so sehr um diejenigen, die nach gefühlt 2 Stunden schon im Ziel waren, ja, die 1000 Kilometer da gemacht haben, ohne Schlaf und weiß ich was, sondern da ging es mir tatsächlich um jemanden wie dich. Und Jesko hatte dann auch gesagt, ja, Mensch, sprich doch mal mit der Sarah, die hat da, glaube ich, viel durchgemacht und viel erlebt und das könnte ganz interessant werden. Und jetzt sind wir hier, Sarah, das freut mich sehr. Vielleicht zu Beginn machen wir ja immer so, bevor wir zum Taunus Bikepacking kommen und uns da quasi deinen Abenteuern, Erlebnissen widmen. Erzähl doch ein bisschen was zu dir. Ich hatte vorhin schon im Vorgespräch gesagt, Mensch, kommst du eigentlich so Snowboarding, Vanlife? Jetzt nehme ich mal mit auf diese Brücke zum Radfahren und dann auch noch Radfahren, dass du dir 1000 Kilometer im Taunus antust.
Ja, Brücke ist vielleicht das falsche Wort. Das war vielleicht eher so ein Sprung ins kalte Wasser, könnte man das vielleicht beschreiben. Ja, du hast richtig gesagt, ich komme eigentlich eher vom Snowboarden, genauer gesagt vom Freestyle-Snowboarden und die letzten paar Jahre spezifisch vor allem in der Disziplin Halfpipe.
Warte mal, da muss ich fragen. Ich bin Hamburg, ne?
Ja, ich wollte jetzt gerade auch schon, für die, denen das vielleicht jetzt nicht so der Begriff ist, Freestyle selber beim Snowboarden ist ja, über Schanzen springen, irgendwie Drehungen machen, mal ans Brett greifen. Also eben nicht so dieses klassische, einfach nur möglichst schnell den Berg runterfahren im Race-Modus, sondern alles, was da eben nicht reinpasst sozusagen. Und Halfpipe spezifisch ist, ich weiß nicht, ich glaube, die meisten dürften schon mal so ein Bild gesehen haben von so einer halben Röhre eigentlich, also die wie so ein U eigentlich im Schnee liegt.
Mit bei so Olympia zwei Wänden. Sieht man das, ne?
Ja, genau. So zwei Wände, die links und rechts hochgehen, die meistens doch recht eisig sind. so 5-6 Meter hoch ist das bei den Superpipes eben, diese Wände. Und die Pipes sind meistens so 150 Meter lang, sage ich mal. Und da springt man dann eben auch links und rechts raus und macht so seine Tricks. Und das war so das, wo ich die letzten Jahre vor allem zu finden war. Zuerst privat selber im Bereich Wettkampf auch. Und jetzt die letzten, ja, ich sag mal 2 Jahre vor allem mehr mit dem Fokus dann auf die Arbeitswelt. Ich coach da selber auch ein Nachwuchsteam und habe mich jetzt selber so ein bisschen aus dem Geschehen zurückgezogen, weil ich entschieden habe, ich bin dann vielleicht doch ein bisschen zu alt mittlerweile. Ja, so alt bin ich nicht, aber dafür ist man dann leider in dem Alter ein bisschen zu alt. Zumindest wenn man irgendwie bei Wettkämpfen mitmachen will. Privat fahre ich natürlich selber so schon noch ein bisschen. Aber arbeite eben in dem Umfeld jetzt auch schon.
Und, ja, cool. Und also du bist dann Trainerin sozusagen, Coach?
Genau. Okay. Ja, ich coach selber eine Nachwuchsmannschaft. Die Kids sind so auf dem Level, dass die jetzt, also sind so 13, 14 Jahre alt, fahren Nationalmeisterschaften mit, starten jetzt ihre ersten Europacups. So, das Level ist das eigentlich, genau. Also so der Übergang vom Sport zur hoffentlich bald mal Nationalmannschaft dann, genau, dazwischen so. Genau, und das mache ich Respekt. Vor allem im Winter ist das vor allem so meins und habe deshalb eigentlich auch bis vor einem halben Jahr in den Bergen in Innsbruck in Tirol gewohnt. Ist wahrscheinlich vielen Fahrradfahrern ein Begriff, die Gegend. Jetzt hat es mich für meinen Master eigentlich zurück ins schöne Deutschland verschlagen, in die Mitte von Deutschland, eher ins Flachland rein. ja, weiß nicht genau, ob es gut oder schlecht ist, aber jetzt bin ich halt mal hier und teste das eben mal. Und Fahrradfahren war eigentlich eher so zufällig ein Projekt, was ich letzten Sommer, eigentlich vor ziemlich genau einem Jahr, Mitte Juni letzten Jahres angegangen bin. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie schon länger Lust mal, habe mir gedacht, ja, irgendwie so mal reintreten, einfach ein bisschen mit Geschwindigkeit Fahrradfahren so. Klingt irgendwie interessant, klingt ganz cool. Ich kannte das immer eher nur so von den klassischen Intervallen aus dem Fitnessstudio, irgendwie auf dem Spinbike. Und das fand ich schon ganz cool, mich da auszupowern, aber das ist natürlich langweilig irgendwie im Fitnessstudio oder auf den Hometrainern. Und ja, nur Rennradfahren habe ich auch immer so gedacht, nur auf der Straße mit Autos und dann irgendwie auch recht fixiert an die Straße gebunden zu sein, konnte ich mir nicht so vorstellen. Und dann bin ich eigentlich über eine Freundin drauf gekommen, dass es sowas wie Gravelbikes gibt. Das habe ich ja vorher nie gehört gehabt, war mir vor knapp einem Jahr noch nie ein Begriff gewesen. Und das habe ich bei ihr dann so ein bisschen mitgekriegt und dann halt festgestellt, dass ich ja irgendwie vielleicht so diesen Gedanken vom Rennradfahren, vom Schnellfahrradfahren, vielleicht mit dem bisschen von der Straße wegkommen und ein bisschen mehr Freiheiten da haben, verbinden könnte. Und dann hatte ich letzten Sommer eigentlich einen ganz anderen Urlaub geplant. Da sind ja Corona halt irgendwie kurzfristig noch die Flüge abgesagt worden und alles Mögliche. Und du hattest Vanlife schon angesprochen. Ich habe eben ja einen kleinen selbst ausgebauten Bus. Wo ich dann recht spontan beschlossen habe, ich packe in diesen Bus jetzt alles, was ich halt so habe, was ich unterwegs vielleicht brauchen könnte, also verschiedene Surfbretter und alles mögliche an Sportzeug und Wanderschuhe und ja, was man halt so auf 2 Wochen Urlaub brauchen könnte und fahre halt mal los. Und irgendwie hatte ich dann halt so spontan den Plan im Kopf, zu diesem mal losfahren würde sich doch ein Fahrrad im Auto auch noch ganz gut machen. Und dann bin ich noch zu meinen Eltern hochgefahren, die kurz besuchen und habe dann gesagt, hey, irgendwie gibt es hier in der Gegend 2 Fahrräder, die könnten von der Größe ansatzweise in Frage kommen, die fahre ich doch jetzt mal Probe. Und das eine hat sich scheiße angefühlt, das zweite hat sich ganz gut angefühlt eigentlich. Und dann habe ich beschlossen, ich will jetzt in Urlaub und eigentlich will ich in Urlaub mit Fahrrad, also muss ich jetzt ein Fahrrad kaufen.
Ah.
Ja, und dann bin ich in den eigentlich Surfurlaub gefahren und bin eigentlich nur Fahrrad gefahren am Ende. Und habe Ende letzten Jahres dann tatsächlich das eine der Surfbretter auch verkauft, weil es nur noch in der Ecke rumstand. Und seitdem fahre ich irgendwie nur noch Fahrrad. Genau.
Ah, und also das ist ja dann schon nochmal ein Schritt, ne, zu sagen, okay, ich fahre sehr gerne viel Fahrrad, wie du ja schon sagtest. Ne? Ich glaube, viele wechseln halt vom Rennrad auch auf dieses Gravelbike, weil es eben auch mehr Sicherheit bedeutet. Ne? Also in den Routen hast du es ja angesprochen mit der Straße. Es ist ja auch nicht immer so angenehm mit den Autos und mit dem Verkehr und dass man dann halt eben auf den Waldwegen vielleicht auch mehr Sicherheit hat. Wie ist denn das gekommen, dass du dann gesagt hast, Mensch, dieses Taunus-Bikepacking, da fahre ich da mal mit?
Also irgendwie hat sich im ersten halben Jahr so entwickelt, dass ich immer gemerkt habe, ich fahre ein bisschen und fahre doch schon weiter als das letzte Mal und komme heim und habe das Gefühl, irgendwie so ein bisschen mehr wäre schon noch gegangen. Ein bisschen länger, ja, da wäre schon noch was drin gewesen. Und hatte dann irgendwie recht schnell so den Reiz, dass ich das halt irgendwie probieren wollte beim nächsten Mal. Dann habe ich mir gedacht, gut, beim nächsten Mal nochmal 10 Kilometer mehr. Und dann sind irgendwie die Distanzen recht schnell immer länger geworden. Und es hat mir halt irgendwie Spaß gemacht, weil ich halt beim Radfahren an sich gemerkt habe, irgendwie gerade im Vergleich zum Autofahren oder zum Laufen, du kriegst was mit von dem. Also du kannst wirklich eine Strecke bewältigen, du erlebst unglaublich viel an so einem Tag und du siehst einfach was dabei, du erlebst was beim Autofahren, du steigst ins Auto und fährst 1000 Kilometer und hast nichts gesehen von dem, wo du da so lang gefahren bist, weil links und rechts Bäume oder Böschungen sind. Und beim Laufen kannst du einfach lange nicht so eine Strecke bewältigen, dass du sagen könntest, du erfährst so unglaublich viel, wie du es beim Radfahren einfach kannst. Und und dann habe ich mich irgendwie angefangen, ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ich meine, ich hatte ja so keine Ahnung von der Szene oder von, was man mit so einem Fahrrad so macht halt. Ich habe so ein Fahrrad gekauft und bin mal losgefahren. Also ich hatte gar keine Ahnung so. Ich habe immer noch keine Ahnung eigentlich. Ja, und habe halt so angefangen, ein bisschen mich da so reinzulesen und bin dann irgendwie auf so, so Long-Distance-Geschichten gekommen, so Bikepacking an sich, über 2, 3 Bekannte halt irgendwie mitgekriegt, dass die das machen, das fand ich ganz interessant. Und dann aber an sich halt auch irgendwie mitgekriegt, dass es da auch so eine Szene gibt, die halt wirklich Spaß drin hat, wirklich lange Fahrrad zu fahren, auch über nicht nur 2 Stunden, sondern mehrere Tage vielleicht. Ja, und das sind beides 2 Sachen, die mich irgendwie ziemlich interessiert haben. Zum einen das lange Fahrradfahren halt, wie gesagt, und zum anderen bin ich aber auch jemand, ich weiß nicht, ich bin einfach gerne draußen unterwegs. Ich bin schon beim Campen groß geworden und einfach irgendwie, ja, ein bisschen in der Natur unterwegs sein, was erleben und so, das gehört für mich irgendwie voll dazu. Und da fand ich die Kombination halt cool und habe dann irgendwie Ende letzten Jahres schon ein bisschen angefangen, mal irgendwie mit so 2 Tage, 3 Tage Touren. irgendwie mal 300 Kilometer runter ins Meer in Venedig fahren oder so Sachen. Das war mir aber dann irgendwie immer nicht genug. Und dann schaut man sich so ein bisschen durch die Events durch und klickt so ein bisschen rum und dann gibt es welche mit 300 und welche mit 500 Kilometern und dann gibt es welche mit über 4000 und es war irgendwie alles so, ich konnte nicht so wirklich einschätzen, wo ich mich da jetzt so einordnen kann, weil ja, irgendwie so 300, 350 hatte ich dann gemacht, also nicht an einem Tag, da auf dem Level war ich nicht, bin ich auch immer noch nicht, aber war irgendwie eine Strecke, die ich ja mehr oder weniger schnell halt bewältigen konnte. Und dann habe ich halt irgendwie angefangen zu überlegen, ja, wenn 300 gehen, dann gehen 500 wahrscheinlich auch. Und wenn 500 gehen, vielleicht gehen ja auch 1000. Und ich wusste nicht so ganz, wo da die Grenze ist. Und ja, habe halt irgendwie was gebraucht, wo ich sagen konnte, ich kann das mal für mich selber testen. Und da hat das Taunus Bikepacking halt jetzt irgendwie sich angeboten aus verschiedenen Gründen. Zum einen war es für mich echt cool, weil ich wirklich aus der Gegend komme. Also ich bin an meinem Ort, wo ich groß geworden bin, wortwörtlich vorbeigefahren, so ein Stück weit sogar durchgefahren eigentlich. Und habe aber eigentlich gemerkt, so vor allem in der Vorbereitungsphase, ich kenne von der Gegend eigentlich unglaublich wenig. Also die meisten Orte, durch die ich durchgefahren bin, waren mir kein Begriff. Die hatte ich noch nie gehört. Und ich bin durch Landschaften durchgekommen, die irgendwie 100 Kilometer von meinem Wohnort weg waren. Und ich dachte, ich wäre irgendwo in Südfrankreich. Also fand ich einfach faszinierend, irgendwie so die Heimatgegend nochmal anders kennenzulernen. Dann war es, ja, wie eben schon kurz gesagt, einfach irgendwie eine Distanz, wo ich nicht einschätzen konnte, ist das was ich kann nach einem Jahr Fahrradfahren oder übernehme ich mich da jetzt komplett? Und ich wollte es aber einfach irgendwie gerne ausprobieren. Ja, und dann fand ich es auch ganz cool, den Gedanken, dass sie eben sagen, es ist kein Rennen, sondern ein Event und es geht vor allem darum, irgendwie eine coole Zeit auf dem Fahrrad zu haben, aber du irgendwie für dich selber doch ein bisschen Renncharakter hast. Du kriegst deine coole Cappy mit einer Startnummer drauf und damit ist es ein Rennen. zumindest für den Kopf ist es absolut.
Sobald es eine Nummer gibt, ist es ein Rennen.
Genau. Ja, und irgendwie fährt ja jeder schon irgendwie mit seinen eigenen Ambitionen dahin. Klar, der eine ein bisschen mehr ambitioniert, der andere ein bisschen weniger, aber irgendwie fährst du das ja schon als Challenge für dich selber dann. Und das war für mich halt ganz cool, dass ich halt nicht sagen musste, ich muss jetzt da mit einem Haufen Profis, die das Ding halt wirklich tonnenweise in 2 Tagen durchballern, an den Start gehen. Ich glaube, da hatte ich schon noch echt Respekt vor, mich auch irgendwie zu blamieren so ein bisschen. Und auf der anderen Seite aber halt zu sagen, es ist irgendwie eine Möglichkeit für mich, mich da auszuprobieren. Und dann bin ich eigentlich auch wirklich mit meinem Hauptziel erstmal reingegangen, erstmal an den Start zu gehen. Man sagt ja oft so schön, dass es irgendwie erstmal die größte Challenge im Start aufzutauchen. Und ich habe mir gedacht, das kriege ich hin, trotz aller Hürden, die da irgendwie in der Vorbereitung dann noch so kamen. Aber das schaffe ich auf jeden Fall irgendwie. Und zweites Ziel war natürlich irgendwie im Finish anzukommen mit verschiedensten Zeitplänen, die ich mir so ausgemalt hatte, die auch mehr unrealistisch als realistisch waren. Aber ich habe mir gedacht, ich fahre halt mal hin und guck mal, was passiert, weil hey, ich bin in der Gegend groß geworden. Das ist der Taunus, das ist nicht am anderen Ende der Welt in irgendeiner Wüste bei 100 Grad und kein Wasser oder so. Es ist ja eigentlich, also was soll passieren?
Wenn man das ist deine Hut. Ich finde das sehr, sehr erfrischend, dass du so rangehst und auch sagst, okay, ich habe keine Ahnung, was ich kann, ja, und ich probiere das jetzt einfach mal aus. Hast du dich, strukturiert trainiert für diesen Event, weil du kommst ja nun ganz offensichtlich aus so einem sehr sportlichen Background, bist du das Fahrradfahren genauso angegangen, also auch mit dem, was du vorhin sagtest, da nochmal 10 Kilometer mehr und so, hast du das strukturierter gemacht oder hast du gesagt, ach komm, ich lass es fließen, ich guck mal, ich fühle mich so wohl und jetzt machst du quasi automatisch den nächsten Schritt und ja, fährst mal längere Distanzen?
Recht unterschiedlich. Also ich hatte jetzt nicht einen Trainingsplan, wo drauf steht, montags fahre ich genauso 4 Kilometer bei den und den Watt oder so. Ich habe kein Wattmesser, ich habe nicht mal einen Pulsgurt, der mir irgendwelche Werte ausspucken würde. Die einzigen Wattwerte, die ich habe, die stehen auf Strava und wie doll man sich darauf verlassen kann, weiß, glaube ich, jeder. Also ganz am Anfang bin ich hergegangen und habe halt irgendwie vor allem von meinem Zeitpensum her geschaut, was kriege ich unter. Also ich bin meistens dann unter der Woche, wenn ich arbeiten musste oder Uni hatte oder so, eher kürzere Touren gefahren. Habe dann geschaut, dass ich die vielleicht auch mal schneller versuche zu fahren. Oder ich habe halt gesagt, ich fühle mich nicht fit, dann fahre ich die halt mal langsamer und schaue, dass ich aufs Fahrrad komme. Und habe halt geschaut, dass wenn ich Zeit habe, also am Wochenende oder an freien Tagen, dass ich dann wirklich auch mal längere Touren fahre. Und bei den längeren Touren war dann natürlich irgendwo das Ziel, die auch ja bestmöglich zu fahren, aber nicht zwangsweise all out oder so, sondern eher mit dem Fokus, ich will irgendwie die Distanz bewältigen. Und ja, und jetzt spezifisch aufs Taunus-Bikepacking gesehen, war es ja recht chaotisch, würde ich sagen, die letzten Wochen, vielleicht auch Monate, weil da irgendwie immer alles Mögliche dazwischen gekommen ist, wodurch ein strukturiertes Training, wenn man es denn so nennen will, irgendwie auch gar nicht so wirklich möglich gewesen wäre. Also ich habe tatsächlich sowohl das Fahrrad als auch ich haben alle möglichen Problemchen gehabt, aus deren Gründen wir irgendwie nicht so am Start waren, wie wir gerne gewollt hätten. Das Fahrrad war immer wieder kaputt und wie es mit Corona halt so ist, das sind zwar nur Kleinteile, die eigentlich einfach zu ersetzen sind, aber wenn man nicht drankommt, kommt man nicht dran und dann kann man halt auch nicht Fahrrad fahren. Und genauso war es bei mir halt auch, dass halt irgendwie alle möglichen kleinen Problemchen immer wieder daherkamen, die an sich zwar kein Weltuntergang sind, die aber immer wieder dazu geführt haben, dass ich halt irgendwie mal 2 Wochen, mal ein paar Tage, dann wieder mal 3 Wochen halt irgendwie gar nicht Fahrrad fahren konnte. Und dadurch habe ich dann irgendwann halt angefangen, also ich habe auch relativ lange tatsächlich überlegt, habe mich ja ziemlich spät angemeldet und selbst dann war ich mir wirklich unsicher bis ein paar Tage, ja eigentlich bis dahin war ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt fahren können würde. Und habe dadurch dann eigentlich von der Vorbereitung her eher angefangen zu versuchen, einfach alles anzugehen, was halt gerade möglich ist. Das heißt eben nicht viermal die Woche lange auf dem Fahrrad zu sitzen, weil das ging einfach nicht, sondern halt zu sagen, wenn ich gerade Fahrrad fahren kann mal, dann versuche ich Fahrrad zu fahren und versuche mich langsam wieder an längere Distanzen zumindest zu gewöhnen. Man muss sagen, ich war irgendwie im Jahreswechsel so weit, dass ich mehrere Wochen gar nicht fahren konnte und dann habe ich angefangen einzusteigen wieder mit so 15 Kilometern einmal um den Block und dann irgendwie mal mit 30 Kilometern und das ist dann irgendwie rumgedümpelt und ich habe wirklich erst vor, ich weiß nicht, 1,5 Monaten angefangen, das erste Mal wieder ein 100er überhaupt zu fahren und bin gestorben dabei. Ja, also da überhaupt mal zu schauen, dass ich vielleicht überhaupt mal eine Distanz, die ansatzweise an so eine Tagesstrecke drankommt, gefahren bin. Nicht, dass das Routine sei, aber dass ich es mal gemacht habe. Und aber halt vor allem bei allen anderen Sachen, die halt bei so einem Bikepacking-Event dazugehören, zu schauen. Das heißt, zu schauen, ist mein Equipment vollständig, was es natürlich absolut nicht war, weil ich so erprobt da noch nicht bin. Dementsprechend zu versuchen, da irgendwie dran Verbesserungen vorzunehmen, das aufzurüsten, das natürlich auch zu testen. Habe relativ kurzfristig vorher noch angefangen, zum Beispiel auf eine Hängematte umzuschwenken, weil ich auf dem Boden partout nicht schlafen konnte. Lauter solche Sachen irgendwie dann beim Fahrrad irgendwie, seien es jetzt Reifen oder bei den Taschen rumzubasteln, was da vielleicht besser wohin passen könnte. Sich zu überlegen, wenn es warm werden soll, wie komme ich denn mit meinem Wasserhaushalt hin? Sich mit dem Streckenprofil auseinanderzusetzen, weil das natürlich, je nachdem, wie das aufgebaut ist, zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen führen kann den Tag über und darüber versuchen zu können, zum einen einzuschätzen, wie versorge ich mich denn den Tag über, zum anderen aber auch vielleicht eine Idee zu kriegen, wie könnte es denn von der Belastung her werden, weil natürlich, klar, 1000 Kilometer ist jetzt eine Sache, aber je nachdem, wie 1000 Kilometer aufgebaut sind, fährst du die ja komplett unterschiedlich. Und ob du die jetzt in 3 Tagen oder in 10 Tagen fährst, das ist ja von 1000 Faktoren abhängig. Und sowas habe ich versucht, eben irgendwie besser einschätzen zu können. Dann habe ich versucht, irgendwie mal im Dunkeln mal rauszugehen, um mal einzuschätzen, wie fühle ich mich denn, oder ja, besser gesagt, mich vielleicht dran zu gewöhnen, auch mal im Dunkeln durch den Wald durchzufahren. Also ich habe jetzt keine Angst davor, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass mir da jetzt ein Mörder über den Weg läuft. Das ist gar nicht so mein Ding. Und im Endeffekt gibt es ja bei uns auch keine wilden Tiere oder so. Aber es ist halt so ein generelles Unwohlsein, was von selber auch nicht verschwinden wird. Also da habe ich versucht, irgendwie mal zu schauen, dass ich das mal ausprobiere und zumindest mal weiß, was kommt da auf mich zu. Habe versucht, irgendwie auch wenn ich nicht lange Fahrrad fahren konnte, zumindest mal mit meiner Übernachtungsausrüstung rauszugehen, mal draußen zu schlafen, mal zu schauen, wie leicht ist es denn eigentlich, einen Schlafplatz zu finden? Komme ich denn da gut klar oder ist es doch umständlicher? Worauf muss ich mich da einstellen? wie lange brauche ich denn ungefähr, um mein Zeug da aufzubauen, abzubauen. Das habe ich teilweise im Garten getestet, tatsächlich, als ich gar nicht war. Konnte zum Beispiel, habe die Hängematte einfach mal im Garten aufgebaut. Ja, lauter solche Sachen irgendwie. Und das war tatsächlich der größere Teil von der Vorbereitung am Ende, würde ich sagen.
Du hattest am Anfang gesagt, Mensch, ich wollte auch mal gucken, ob ich mich da komplett blamiere. Woher kam dein Eindruck, dass du dich blamieren könntest?
Ja, das mit dem Blamieren, da hatte ich dann eher den Eindruck, wenn ich jetzt wirklich bei einem von den bekannteren Rennen, sage ich mal, auftauche, also wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, beim Three Peaks Bike Race zum Beispiel auftauche, ich konnte halt überhaupt nicht einschätzen, wo ich mich da einordnen kann und ab wann man denn, also man sagt ja immer so schön, ja, traut euch ruhig, probiert, es braucht da mehr Frauen, man muss ja gar nicht so viel können, fahrt hin, macht einfach euer eigenes Ding. Ja, das ist so schön gesagt, aber wenn du nicht einschätzen kannst, was ist das für eine Belastung, die da auf dich zukommt? Ja. Also ich hatte halt keine Ahnung, ob das jetzt so ist, als würde ich seit 3 Wochen joggen gehen und würde versuchen, irgendwie beim 3000-Meter-Lauf bei Olympia mitzumachen. Also ich konnte nicht einschätzen, wo bewege ich mich da? Ist das eher wie ein Volkslauf, wo ich da antrete, oder ist das Olympia?
Jetzt weißt du, es war Olympia bei 40 Grad.
Ja, aber eher als persönliche Challenge eben und nicht als, also es ist eher so, wie wenn du halt losgehst und versuchst, deine eigene Bestzeit zu laufen und hast halt 50 Chaoten nebendran stehen, die versuchen genau dasselbe, aber unabhängig voneinander halt. Aber ja, es ist halt einfach, ich sag mal, so eine kleine Szene, dass du halt bei den meisten größeren Events automatisch Namen am Start stehen hast, die sind dir dann ein Begriff. Also ob es jetzt 3 Stück sind oder 20, ist, sei mal so dahingestellt. Ich glaube, das ist immer ein bisschen individuell vom Event auch abhängig. Aber die restlichen Namen, die sagen dir halt nichts. Und natürlich kannst du dich irgendwie nicht mit denen in eine Schublade schieben, mit denen, die du kennst. Aber alle, die du nicht kennst, die kannst du auch nicht einschätzen. Und ich konnte halt überhaupt nicht einschätzen, ob ich da richtig bin oder ob ich komplett fehl am Platze bin, mich komplett übernehme und je nach Event vielleicht einen Haufen Zeit und Energie und Organisation und Geld investiere, um am Ende gegen eine Wand zu laufen, blöd gesagt. Und habe halt irgendwie nach einer Möglichkeit gesucht, dass ich das vielleicht ein bisschen besser einschätzen kann, so für mich selber.
Ich glaube, der Weg, den du gewählt hast, ist der einzige, ne, der letztendlich dann zu dieser Erkenntnis geführt hat. Weil ich habe die ganze Zeit drüber so nachgedacht, okay, wenn das jetzt mittlerweile schon so eine, aber jetzt hast du es ja gerade auch anders erklärt nochmal, wenn das jetzt schon so eine Szene in Anführungszeichen ist, dass es Leute gibt, die Sorge haben, sich zu blamieren, dann müsste man was ändern, ehrlicherweise. Ne? Weil das, was ja nicht sein soll, ist, dass Leute da hinkommen, wie du beispielsweise oder wie jeder oder jede andere und sagen, ich will das einfach mal ausprobieren, aber dann schon mal gar nicht mitmachen, weil sie oder er dann meinen, naja, wer weiß, ich hier, ne, so ich, keine Ahnung, so setze ich mich hier hin und weiß nicht, was passiert und ob ich mich blamiere. Das fände ich halt traurig, ne, wenn es dieses Bild gäbe da draußen. Aber du hast es ja gerade nochmal erläutert, das ist so eine Mischung aus Respekt vor der eigenen Entscheidung auch war, ne? Und natürlich dem, was da draußen passiert. Aber ich finde das gerade sehr, sehr sympathisch, wie du das so beschreibst und wie, also aus meiner Sicht doch recht quasi professionell du da rangegangen bist. Ne? Also jetzt mal mit diesen ganzen Vorbereitungen zurückblicken, was würdest du sagen? Hat doch gereicht, oder?
Ja, ich bin im Ziel angekommen, also hat es wohl gereicht.
Also. Also von daher, aber ich habe gestaunt, dass du auch so, ja, und dann, ja, und das mal ein bisschen ausprobieren und da nochmal was machen und so, das, also Ausrüstung ausprobieren und dann nochmal mit dem Fahrrad nochmal ein bisschen weiter und hin und her. Also da, ich sah da jetzt spontan keinen Grund, dass du irgendwelche Sorgen dir machen müsstest, ne?
Ja, ich glaube, ich bin, was sowas angeht, dann auch immer recht, perfektionistisch. Ich will dann irgendwie es immer noch besser machen und kann dann halt auch nicht sagen, ich weiß nicht, ich mache es halt nicht so. Ja. Und bin da, glaube ich, dann auch manchmal ein bisschen arg detailverliebt. Also ich glaube, mir fallen viele Sachen auf, wo ich dann denke, da muss ich unbedingt noch was machen, die anderen vielleicht gar kein Begriff sind oder wo jemand anders vielleicht noch nie drauf geachtet hat oder so. Aber ja, ich weiß nicht, ich war halt auch irgendwie an dem Punkt, wo ich halt einfach sagen musste, ich kann meinen Fokus nicht mehr aufs Training per se legen, weil trainieren konnte ich halt wirklich nicht. Oder es hat sich nicht wirklich angefühlt wie trainieren und Fortschritte machen irgendwie. Und ja, habe mir dann halt überlegt, will ich das machen oder will ich es nicht machen? Und habe halt für mich entschieden, eigentlich will ich es machen. Und dann habe ich halt gedacht, das wäre schon arg naiv zu sagen, ich mach's, ich trainiere nicht und fahre einfach dahin und guck mal so, sondern dann wollte ich halt zumindest sagen, dass ich halt die Zeit, die ich eigentlich in die Vorbereitung investieren wollte, dann halt irgendwie nutze und halt bei anderen Sachen schaue, weil ist es für dich selber auch einfach nicht angenehm, wenn du irgendwie nachts im Wald stehst und du bist total im Arsch und dein Setup funktioniert nicht, deine Luftmatratze funktioniert nicht oder ich weiß nicht, was auch immer, oder du merkst tagsüber, ich komme mit meinem Fahrrad nicht klar, so, und bin nicht mal in der Lage, irgendwie meine eigene Schaltung einzustellen und sie schaltet auf einmal nicht mehr. So, oder ich weiß nicht, wie ich meinen, also ich meine, ich glaube, es fahren genug Leute rum, die wissen nicht mal, wie sie ihren eigenen Reifen aufpumpen. Und das sind halt für mich irgendwie so Grundlagen, wo ich mir denke, ich will da durchkommen und will halt irgendwie, klar, es gibt immer Punkte, wo du nicht weiterkommst. Mir ist am zweiten Tag der Schaltzug gerissen und ich hatte natürlich keinen Schaltzug dabei und hatte auch noch nie einen Schaltzug getauscht. Hatte dann Glück, dass jemand anders da war, der einen hatte und mir den auch einbauen konnte. Beziehungsweise YouTube wusste dann, wie es geht. Ja. Aber ich denke, es gibt halt so Grundlagen, wo man einfach sagen kann, man wäre einfach dumm, wenn man sich das nicht vorher mal angeschaut hat oder ausprobiert hat irgendwie. Ja, du kannst ja nie alles machen, aber...
Exakt, aber genau das, also ich habe das Bild gesehen, ne, von dem Schaltzug, und du hattest da geschrieben, Mensch, ja, irgendwie so ein bisschen, das war dann doch Magie, dass es noch geklappt hat, Gott sei Dank, ne, so, du warst ja da, dass jetzt das Ganze nach an so einem technischen Detail dann scheitert. Aber da musste ich dran denken, also es gibt keinen Grund, sich Vorwürfe zu machen, so nach dem Motto, ey, ich habe jetzt Mist, ich hätte doch dran denken können, so einen Schaltzug, ne, weil jetzt, ab jetzt musst du ihn immer dabei haben. Und ignoriere auch Leute, aus meiner Sicht jetzt, die dann kommen und dann sagen, ja, sowas hat man ja immer dabei. Ja, weißt du? Also, und das sind dann immer so, wo ich mir sage, ein leichtes Fuck you, halt hier durch den Raum, weil es mag ja sein, dass du das jetzt, ich hab's halt jetzt nicht dabei gehabt, ja? Und wir sind jetzt nur alles keine Idioten, aber so.
Ich ja, aber was willst du machen? Willst du immer eine halbe Werkstatt mit dir rumschleppen? Also du nimmst ja nicht extra einen Werkzeugkoffer jetzt mit und du nimmst halt das mit, wo du dir denkst, okay, das ist mir entweder schon mal passiert oder ich halte es halt wahrscheinlich oder ich habe vielleicht schon mal gehört, dass es passieren könnte. Und ich denke, das ist eigentlich auch das Coole daran, dass du eigentlich immer irgendwie dazulernst. Also es ist nicht so, dass du halt, also ich dachte vor einem Jahr, es ist so, du kaufst ein Fahrrad, steigst drauf und fährst und dann fährst du einfach. Aber so ist es nicht. Jeder, der Fahrrad fährt, kann das, glaube ich, nachvollziehen.
Ja. da tut auch die Fahrradindustrie einiges, damit das nicht passiert.
Wahrscheinlich auch. Aber je nachdem, was du halt auch damit vorhast, ist das Coole eigentlich daran, dass du irgendwie nie ausgelernt hast und dass du eigentlich immer... Ja, es gibt immer was zu tun irgendwie, blöd gesagt. Und du kannst dich immer weiterentwickeln. Und jedes Mal, wo du irgendwas gemacht und ausprobiert hast, was vielleicht noch nicht mal optimal funktioniert hat, vielleicht ist es auch total in die Hose gegangen, aber selbst dann würde ich nicht sagen, dass man scheitert, sondern dass man daran wächst und eigentlich immer dazulernt. Es ist nur halt die Frage, wie du es aufnimmst. Ob du halt den Kopf in den Sand steckst, dein Fahrrad verkaufst und sagst, ich mache das nie wieder, weil kann ich ja offensichtlich nicht. Oder ob du dich hinsetzt, dir einen Zettel und einen Stift schnappst und dir kurz mal überlegst, hey, es hat nicht geklappt, aber woran hat es denn gelegen? Was kann ich denn das nächste Mal anders machen? Und wie könnte es das nächste Mal vielleicht klappen? Und selbst wenn es das nächste Mal nicht klappt, was mache ich dann anders? Mache ich es genauso oder nehme ich mir vielleicht einfach was anderes vor? Und das finde ich daran halt eigentlich so cool, dass du halt irgendwie immer wieder neue Möglichkeiten hast, so.
Und das Gute ist jetzt, weißt du brauchst keinen Schaltzug mitzunehmen, denn es gibt ja immer jemanden, der einen hat.
Ja, schön wär's.
Aber da hast ja, also man kommt ja immer an, ne? So, und das ist ja dann im Großen und Kleinen. Du hattest vorhin, Mensch, wir kommen ja gar nicht zum Townsbiking, aber du hast vorhin was gesagt, da wollte ich nochmal einhaken. Ja, du meintest, ja, das ist ja immer so schön, man kriegt ja immer gesagt, fahr einfach los. Also, man hat ja immer so Lebensweisheiten, kriegt man dann mitgeteilt. Der Nase nach, einfach raus und machen. So, da kann man sich T-Shirts von drucken. Also, das klang jetzt so bei dir, als ob das nicht wirklich hilfreich ist. Was würde denn, oder was hätte dir denn geholfen, damit du besser vielleicht eine Einschätzung treffen kannst oder besser Informationen bekommst?
Also im Nachhinein betrachtet, glaube ich, hat mir tatsächlich am meisten geholfen, es einfach zu probieren. Aber am Anfang, ich habe halt, glaube ich, unglaublich lange versucht, irgendwie entweder Informationen über Menschen rauszufinden, die sowas schon mal gemacht haben. Also eben nicht über die Top 3, die da so ins Ziel rollen, sondern so über den Otto-Normalverbraucher, der bei sowas mitfährt, um irgendwie einschätzen zu können, was sind das für Menschen, wie lange fahren die so Fahrrad, wie gut fahren die Fahrrad, was können die vielleicht, was ich auch kann oder nicht kann eben, um mich da irgendwo einordnen zu können. Und zum anderen vielleicht auch irgendwie eine Beschreibung für vielleicht den typischen, also für wen ist dieses Event geeignet und für wen vielleicht nicht. Aber ich glaube, das ist unglaublich schwierig, sowas zu definieren, weil bei manchen Events kriegst du das ja zum Beispiel fürs Fahrrad, sprich fährst du mit einem Mountainbike, fährst du mit einem Gravelbike oder vielleicht sogar mit einem Rennrad, was für Reifen nutzt du am besten und wie schaut vielleicht der Untergrund aus, auf dem du unterwegs bist und so weiter. Solche Infos kriegst du manchmal, manchmal kriegst du ja nicht mal die, weil es oft auch einfach keinen Sinn macht, solche Infos rauszugeben, weil das oft auch nicht so definiert werden kann vielleicht oder der Veranstalter es auch nicht definieren will, glaube ich. Und ich glaube, die Info aber über Teilnehmer rauszugeben, also für wen ist das jetzt was und für wen ist es nichts, ist, glaube ich, unglaublich schwierig. Also vielleicht gibt es Events, also jetzt irgendwie, keine Ahnung, Atlas Mountain Race sollte jetzt vielleicht nicht die Hobbyradfahrerin von nebenan, die einmal in der Woche 30 Kilometer Rennrad fährt, angehen. Aber ich glaube, die wird auch nicht versuchen, das zu fahren. Aber, also alleine, ich glaube, es
fährst du?
Was, Atlas Mountain Race? Nee. Also angemeldet habe ich mich bis jetzt noch nicht. Ich glaube auch, dass ich mit meinem Gravelbike da nicht so weit komme. Aber
you never know. Soll's ja nicht scheitern, ne?
Ja, ich weiß nicht. Ich bin mit der Hitze jetzt noch nicht so, wir sind noch nicht best friends, muss ich sagen. Aber you never know. Vielleicht fahre ich ja nächstes Jahr mit. Man weiß es nicht. angemeldet bin ich auf jeden Fall nicht. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wo war ich?
Ja, im Prinzip hast du einen ganz guten Punkt aufgemacht, da ob es...
Ja, genau, das eigentlich schon beim Taunus Bikepacking jetzt an sich, also das ist jetzt ja, wenn man will, ist es ja ein nettes Rad-Event nebenan. Also die Strecken sind alle ziemlich gut fahrbar. Ich glaube, im Notfall hättest du das sogar mit dem Rennrad bewältigen können, wenn du denn deinem Rennrad das antun wolltest. Und du bist irgendwie immer in der Zivilisation, du kommst regelmäßig durch Orte mit Versorgungspunkten durch und es ist halt immer noch der Taunus, gell? Also es ist eine infrastrukturell gut organisierte Region. Ich glaube, da ist ein Anfänger noch ganz gut aufgehoben, auch wenn natürlich Kilometer und Höhenmeter schon an sich was anderes sagen, wo, glaube ich, viele dann auch vor zurückschrecken. Aber selbst da ist es so, dass du ein Starterfeld hast, der schnellste war in nicht mal 2,5 Tagen im Ziel. Die langsamste, die hat, ich glaube, fast 9 Tage gebraucht. Und vor 2 Jahren, ich habe es nur erzählt bekommen, war jemand dabei, der hat halt über 10 Tage gebraucht. Aber ja, da sieht man halt schon, wie das Niveau einfach auseinandergehen kann. Und dass du das Ganze halt entweder natürlich ambitioniert einfach durchballern kannst, am besten ohne zu schlafen, dann bist du halt nach 2 Tagen da. Was für die meisten Leute nicht bewältigbar wäre, mit Sicherheit. Aber du kannst es halt auch ganz anders angehen und kannst halt sagen, hey, ich fahre hier meine 80 Kilometer am Tag und ich mache mein Ding und ich komme halt an, wenn ich ankomme. Und dadurch geht das Level natürlich unglaublich auseinander. Und gerade bei so längeren Strecken kommt es natürlich auch auf viele andere Sachen an, als was für Wattwerte stehen bei dir auf dem Tacho oder was für ein FTP hast du oder weiß ich nicht was. Werte, die ich mir bis jetzt bei mir noch nie angeschaut habe. Da kommt es ja noch auf viele andere Komponenten an und dadurch ist es, glaube ich, nicht so definierbar. Ich habe am Anfang gehofft, dass es definierbar ist, um mich einordnen zu können, aber ich glaube, um dich selber da einzuordnen, musst du es tatsächlich einfach ausprobieren oft. Also ich glaube, das ist nicht definierbar.
Ja, beim Taunus Bikepacking steht ja auch, es ist das, was jeder selbst draus macht. Ne? Also da hat sich Jesko ja aber auch gerettet in die Ecke und sagt, es ist eine Entdeckungsreise oder ein Ausbruch aus der Komfortzone oder ein Abenteuer oder eine sportliche Herausforderung. Ja, vielleicht wird es auch eine Grenzerfahrung. So, was ich jetzt interessanterweise gesehen habe, er sagt auch, Streckenprofil ist anspruchsvoll mit circa 17 Höhenmeter pro Kilometer. Zum Vergleich, ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe vor ein paar Tagen ausgerechnet, das Silk Road Mountain Race hat zum Beispiel 18 Höhenmeter pro Kilometer. Also ne, da sieht man schon nochmal, das ist schon ordentlich gespickt, ne? 17.000 Höhenmeter insgesamt. Also das ist jetzt nicht von schlechten Eltern, aber wie du schon sagst, ich glaube, eine Fixiertheit auf das auf die reinen Leistungswerte hilft einem da nicht weiter. Und da wollte ich dich nochmal fragen, wie du da so ein bisschen die psychische Komponente einschätzt. Denn ich habe so in der letzten Zeit immer mal wieder auch Leute gesehen, wo ich sage, jetzt sind körperlich, das können die super, ja. Also, und die fahren ganz tolle Sachen und so, aber sie kommen mental offensichtlich mit manchen Situationen nicht klar. Und das führt dann halt dazu, dass sie dann so eine Sachen abbrechen, obwohl sie es gar nicht müssten, weil du Taunus Bikepacking brauchst du ja nicht abbrechen in dem Sinn, ne, sondern fährst es dann halt anders oder so. Ne, du hast ja, glaube ich, auch noch mal, ein paar Mal hast du ja vorhin gesagt, deine Pläne da geändert. Ist die psychologische Komponente viel wichtiger eigentlich dann als das Training?
Ich glaube, das hängt ein bisschen von der Person ab, aber ich glaube, dass es tatsächlich ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, den man wahrscheinlich auch ein Stück weit trainieren kann. Aber ich glaube, man muss sich ziemlich klar sein, mit was für einer Einstellung man eigentlich da reingeht und unter welchen Bedingungen man eventuell seine Einstellung in welche Richtung auch anpasst. Und ich glaube, wenn man das für sich selber klar gemacht hat und für sich selber klar Grenzen gesetzt hat, dann kann das funktionieren. Aber ich glaube, dass das Event tatsächlich auch ein ganz gutes Beispiel ist. Ich habe vorhin gerade nochmal nachgeschaut, es sind insgesamt 53 Leute an den Start gegangen und von denen sind 22 nicht im Ziel angekommen. Mhm. Also wirklich zwei Fünftel haben es nicht gefinisht. Und nicht, weil sie irgendwo in der Wüste verschollen oder gekidnappt worden sind oder so. Das ist, wie gesagt, das ist der Taunus. Viele sind am ersten Tag tatsächlich, also ich glaube, direkt am ersten Tag sind 8 oder 10 Leute wegen der Hitze ausgestiegen schon. Und das waren aber Leute, der eine war eigentlich am Anfang Favorit und ist auch echt weit gekommen und hat am Ende des Tages gesagt, nee, geht nicht mehr. Und ein anderer, das fand ich echt schade, den habe ich am Abend vorher noch kennengelernt. Wir haben beide im Bus am Parkplatz nebeneinander geschlafen gehabt, haben uns da noch nett unterhalten und er hat noch ein bisschen von sich erzählt und so und ist auch schon 2, 3 andere so größere Rennen mitgefahren. Also ich hatte schon Respekt und habe gedacht, boah, ja, cooler Typ so. Und der ist auch echt, ich glaube, eine halbe Stunde nach mir gestartet und hatte mich nach 1,5 Stunden schon wieder eingeholt. Also der hat gut Gas gegeben gehabt auf jeden Fall und am Ende des Tages bin ich an ihm vorbeigefahren und da saß er wie ein begossener Pudel am Straßenrand auf der Bank und ich habe mir in dem Moment nichts gedacht und habe halt nett gelächelt, gewinkt oder so, bin vorbeigefahren, weil ich halt irgendwie selber am Kämpfen war und habe dann am Ende des Tages mitgekriegt, dass er auch wegen der Hitze halt einen Hitzschlag hat und raus ist. Und ja, 10 Kilometer später bin ich selber zusammengeklappt, muss ich selber sagen. Lag dann auch flach, weil ich mir sicher war, dass ich den nächsten Kilometer bis zum Gasthaus nicht mehr lebendig schaffe. Habe dann noch eine Stunde gebraucht, bis ich so weit war, dass ich wieder aufrecht stehen konnte und habe mir dann aber halt die Zeit genommen und bin dann irgendwann nach 2 Stunden, 3 Stunden mit Verweildauer in diesem Gasthaus da, war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich kann mir jetzt lebendigen Schlafplatz suchen. Aber ich musste in dem Moment halt für mich entscheiden, ich werde das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, nicht schaffen. Wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, ich fahre so scheiße es mir geht, steige wieder auf mein Fahrrad, fahre los und suche mir jetzt einen Platz, wo ich meine Hängematte hängen kann, werde ich heute nicht so weit kommen, wie ich mir überhaupt vorgenommen habe und werde auch die nächsten Tage dementsprechend mit Sicherheit nicht so weit kommen. Aber ich werde weiterfahren. Und die Entscheidung habe ich in dem Moment getroffen und bin dann weitergefahren. Und und die nächsten Tage sind viele aus verschiedenen Gründen ausgestiegen. Also es war wirklich, dass viele mit der Hitze zu kämpfen hatten.
Es war aber auch heiß, ne? Das hat doch nach diesem Winter, Anfang Juni, hat das doch keiner erwartet, ne? Das war doch Schalter und dann ging's
absolut
los.
Absolut nicht. Also ich habe auch mal reingeschaut, bei mir hat es Maximumwerte von 44 Grad angezeigt unter der Woche. Ja. Es hatte teilweise abends um 7:30 noch 38 Grad. Und das war halt vor allem keiner gewohnt, weil es so ein plötzlicher Umschwung irgendwie war und also das war, glaube ich, für viele ein Riesenthema und dann aber halt auch, es sind viele gar nicht an den Start gekommen, weil sie Angst hatten, dass es halt zu viel ist, also zu viel Kilometer, zu viel Höhenmeter wirklich. Also eigentlich dieselben Gedanken, die meisten anderen, die am Start aufgetaucht sind, irgendwie auch hatten. Aber die haben ihre Entscheidung eben vor dem Start schon getroffen und haben schon gesagt, nee, ich trau mir das nicht zu. Es ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich selber treffen und es ist halt eine Frage, wie du rangehst. Und ich selber hatte, wie gesagt, mit der Hitze auch ziemlich zu kämpfen und habe am ersten Tag halt, ja, am Ende des Tages leider auch schmerzhaft feststellen müssen, ich habe mich da übernommen und habe mir vielleicht zu viel zugemutet. Ob das jetzt an sich körperliche Leistungsfähigkeit oder Hitze war, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich beides irgendwie. Aber am zweiten Tag bin ich dann halt auch losgefahren und habe gemerkt, ich werde den Tag nichts Normales zu essen runterkriegen. Was natürlich dann auch so eine Sache ist, wenn du dir vornimmst, noch 4 weitere, 5 weitere Tage den ganzen Tag auf dem Fahrrad zu sitzen und Gas zu geben irgendwie. Und dann habe ich halt da auch irgendwie anfangen müssen, Lösungsmöglichkeiten zu finden. Weil wenn dir einfach kotzübel ist den ganzen Tag, dann wird es schwierig. Und dann kannst du halt auch sagen, hey, mir ist kotzübel, ich krieg nichts mehr zu essen runter, ich lasse es jetzt. Oder ja, mein Kopf hatte halt die Eingebung, ich stand in so einem Dorfladen im Nirgendwo rum und der Dosenmais stand neben den Haferflocken und das waren meine beiden Retter fürs Frühstück dann. Also ich habe eine halbe Dose Mais runtergekämpft irgendwie. Die andere Hälfte habe ich nicht geschafft und danach war mein treuer Wegbegleiter oben zwischen meinen Aufliegern eine Packung Haferflocken. Und, die
und dann so trocken gegessen mit Wasser dann, oder?
Ja, ganz, ganz trocken dann nicht. ich hatte eigentlich 4 Wasserflaschen und eine Flasche davon war dann die Haferflockenflasche, in der es dann Haferflockenwasser einmal schnell so durchgemischt worden, dass es flüssig genug war, um es runter zu ächsen. War geschmacklich jetzt nicht so das Highlight, aber ist es runtergegangen und das, ich meine, braucht man nicht drüber reden, Haferflocken sind wahrscheinlich eine der besten Energiequellen.
Absolut.
Bringen noch Mineralstoffe, halten relativ lange, pushen den Blutzucker nicht zu viel. Es ist halt geschmacklich einfach kein Highlight, das muss man halt dazu sagen, aber sie wiegen nichts. Du kannst sie jederzeit überall, also sobald du merkst, hey, ich habe das Gefühl, ich brauche was im Bauch, hältst du kurz an, mixt dir eine Flasche und kippst die runter und dann hast du wieder Power. Und ja, das war halt die Entscheidung, die ich dann für mich getroffen habe, dass ich halt gesagt habe, hey, ich muss, also nicht nur ich muss, sondern ich will eigentlich, ich will weitermachen. Ich habe das Gefühl, ich kann weitermachen, wenn ich jetzt für mich da eine Lösung finde, die klar kein kulinarisches Highlight ist, aber es funktioniert und es bringt mich irgendwie an mein eigentliches Ziel. Und habe mir dann halt die nächsten 4, 5 Tage eigentlich mit Haferflocken, Cola und Laugengebäck, habe ich mich über Wasser gehalten. Was irgendwie an sich Sachen sind, die ich daheim, also ja, Haferflocken vielleicht schon noch, aber ich trinke privat nie Cola und Laugen, ja, gibt es irgendwie selten mal, aber sind jetzt nicht so die Sachen, von denen ich mich typischerweise ernähren würde eigentlich. Aber es war für mich halt in dem Moment die Lösung, wo ich gesagt habe, das bringt mich zum Ziel. Und ich glaube, das ist halt psychisch dann einfach die Frage, hast du ein Ziel im Kopf, was du erreichen willst? Oder sagst du für dich selber, ist ganz, ganz nett, würde ich gerne mal machen so, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm.
Aber du hast es, du musst es ja gewollt haben, ne?
Ja. Also,
wie war dein ursprünglicher Plan eigentlich, weil du vorhin sagtest, 4, 5 Tage, also 6 Tage, ich weiß nicht, wie lange du gefahren bist, weil ich bei Taunus Bikepacking würde ich halt nie gucken, so wie lange, weißt du, so, weil das ist ja egal.
Ich bin am Ende 5 Tage und 10 Stunden gefahren, also ich bin am 6. Tag in mir am frühen Abend ins Ziel gerollt. Ich hatte 3 Pläne, eben weil ich mich da nicht so einordnen konnte. Ein 6-Tages-, ein 5-Tages- und ein 4-Tages-Plan. Also wie ich schon gesagt hatte, recht ambitioniert und vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen übernommen mit den Plänen. Ich wusste, also ich habe nicht geglaubt, dass ich den 4-Tages-Plan schaffe. Das war mehr so, dass ich mir gedacht habe, falls es so gut laufen sollte, habe ich einen Backup-Plan. So, dann würde ich dann will ich dann auch durchziehen. Wenn ich irgendwann merke, das klappt, dann will ich das natürlich machen. Aber das wäre das Highlight meiner Karriere, glaube ich, gewesen.
Hat auch gerade erst begonnen. Ja. Warte mal kurz, von wann bis wann hast du dann immer geplant zu fahren? Also welche Ruhezeit nachts hast du dir da eingeplant?
Ich hatte vor, abends schon ein bisschen ins Dunkle reinzufahren, aber ich wusste, dass ich mich nicht so wohl fühle im Dunkeln und zum anderen weiß ich auch, dass ich auf Schlaf angewiesen bin und habe so gedacht, dass ich wahrscheinlich so bis um 11, 12 in die Nacht reinfahre, außer mir fallen vorher komplett die Augen zu. Wenn ich dann noch fit bin und ich habe noch Bock, klar, vielleicht auch mal eine Stunde länger, aber ich habe mal so 11 angepeilt. Weil ich eben wusste, wie wichtig für mich an sich die frühen Stunden im Bett vor allem sind. Also, dass ich halt einfach komplett im Sack sein werde, wenn ich um 3 Uhr ins Bett falle. Und habe dann Wecker war eigentlich so zwischen 4 und 5 meistens. Ich habe geschaut, dass ich versuche, so um 6 wieder aufs Rad zu kommen irgendwie. Habe aber morgens auch irgendwie, ich habe meistens 1,5 Stunden gebraucht, um aufs Rad zu kommen. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, ehrlich gesagt. Aber
die Hitze, ne? Also ich meine, das sind ja nun auch die Stunden, wo man vielleicht hoffen konnte, es war kühl ein bisschen.
Ja, das ist ja eigentlich das Schlimme. Das wäre genau die Zeit, wo man hätte fahren müssen. Und ich habe irgendwie 1,5 Stunden gebraucht, um mein Zeug zusammenzusammeln. aber ja, das war halt jetzt, ich brauche halt zum Wachwerden einfach Zeit. Ja. Egal. Genau, so dass ich dann meistens um 6, 6:30 wieder auf dem Rad saß irgendwie. Und Ja, ich habe vorhin mal kurz reingeschaut. Komoot sagt, dass ich so zwischen 9,5 und 13 Stunden Fahrzeit am Tag hatte eigentlich. Mhm.
Ja,
genau. Also doch fast, ich glaube so 40, 45% Pausenzeit hatte ich.
Mhm.
Wo natürlich alles jetzt mit eingerechnet ist. Also jedes an der Ampel stehen bleiben ist da, glaube ich, mit einberechnet, schlafen und so weiter. Aber ich habe versucht, also nachdem es mich am ersten Tag wirklich so zusammengehauen hat und ich gemerkt habe, das war einfach zu viel, so wird es nicht funktionieren, habe ich wirklich versucht, in mich reinzuhören und habe halt auch gesagt, wenn ich morgens um 8 auf dem Fahrrad nach einer Stunde gemerkt habe, hey, es geht nicht, ich bin nicht fit, habe ich mir den nächsten Wiesenstreifen am Wegesrand mitten im Wald gesucht, mich da nochmal eine Viertelstunde hingehauen, auch wenn es mitten auf dem Weg gefühlt war und gesagt, ich muss jetzt gerade die Augen zumachen, dann habe ich das gemacht. Mhm. Und wenn ich das Gefühl hatte, ich will jetzt zwar eigentlich nur Wasser schnell am Friedhof auffüllen, aber ich muss irgendwie gerade 10 Minuten runter von meinem Sattel, weil es geht nicht mehr, dann habe ich mir die Zeit halt genommen. Also ich habe schon irgendwie versucht, vorwärts zu kommen und für mich selber mein Bestes zu geben, aber ich habe halt gerade nach dem ersten Tag auch wirklich versucht, da in mich reinzuhören und zu sagen, wenn ich die Zeit brauche, dann nehme ich mir die. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann jetzt schnell auf dem Fahrrad snacken, dann mache ich das. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich muss jetzt eine halbe Stunde vom Fahrrad runter und das, was ich mir gerade beim Bäcker geholt habe, in aller Ruhe irgendwie im Schatten sitzend auf der Wiese essen, dann habe ich das auch gemacht. Ich habe auch mal mittags im Schwimmbad angehalten, habe irgendwie 1,5 Stunden da in Ruhe meine Sachen gewaschen, geduscht, ein paar Bahnen geschwommen, da eine Pommes im Schatten gegessen und so. Sind mit Sicherheit alles Zeitfresser gewesen, aber das war halt irgendwie das, wo ich in dem Moment das Gefühl hatte, ich brauche das jetzt gerade und ich glaube, das war am Ende auch eine ganz gute Entscheidung.
Ich würde das fast als mentale Intelligenz bezeichnen, die es dann braucht, ne? Also diese Fähigkeit, das dann zu akzeptieren.
Ja. Ne?
Also was der Körper sagt. Ich glaube, das ist dann manchmal, ich weiß, also es ist jetzt, glaube ich, nicht geschlechterspezifisch, aber sowas würde ich doch eher Frauen zutrauen. Ja, weil wenn er dann manchmal so, der Plan ist der Plan oder wie man so schön sagt, der Track ist der Track, ne? Was ja da, dahinter steht ja dann oft auch, das ist jetzt so geplant, das wird jetzt so gemacht. So, und wenn es halt nicht funktioniert, dann ist halt alles vorbei. Und ich glaube, diese Flexibilität dann auch, diese mentale Flexibilität, sich umzustellen, neu zu kalibrieren, das ist, glaube ich, etwas, ja, das brauchst, ne? Aber so, also ganz ehrlich, ich höre dir jetzt die ganze Zeit zu und du machst mir nicht, also du machst mir nicht den Eindruck, als ob du nicht wüsstest oder als ob du da zum, du bist nicht zum ersten Mal unterwegs. So, würde ich dir nie abkaufen, wenn du es mir nicht gesagt hättest. Ich würde sagen, ja, da hat jemand schon. Ich weiß ja nicht, was in der Halfpipe so passiert mit einem, ja, aber da ist schon viel, viel instinktiv richtig so. Ne? Also zumindest von dem, wo ich sage, das habe ich auch schon mal erlebt. Und ja, Mensch, also ich wäre jetzt dankbar zum Beispiel über viele Sachen, die du automatisch machst, die ich natürlich nicht gemacht habe. Ne? Zum Beispiel, hier, mach doch mal Pause und setz dich hin und isst das, was du gerade beim Bäcker gekauft hast, in aller Ruhe und nicht auf dem Rad, weil du diese 10 Minuten jetzt unbedingt brauchst, ne? So.
Ich glaube, es ist irgendwie ein Stück weit sich darauf einlassen, sich selber kennenzulernen. Und das ist, glaube ich, was ich halt beim Fahrradfahren relativ schnell gemerkt habe, dass es eine Sportart ist, die mir unglaublich viel dabei hilft, mich selber kennenzulernen und mich selber einzuschätzen. Weil es zum einen irgendwie bedingt, also außer du bist jetzt vielleicht eine Dreiviertelstunde auf dem Renner unterwegs, aber wenn du wirklich mal länger unterwegs bist mit deinem Rad, du musst dich ununterbrochen mit dir selber auseinandersetzen. Mhm. Zum einen mit dem, was in deinem Kopf vorgeht. Mhm. Zum anderen aber auch einfach damit, dass du eigentlich ununterbrochen mit Entscheidungen konfrontiert wirst. Also weniger biege ich links oder rechts ab, weil meistens hast du ja deine Route irgendwie geplant auf deinem Track und hast die auf deinem Fahrercomputer vor dir. Aber eher mit ich weiß nicht, für mich war das am Anfang eine ultra große Hürde zu sagen, ich gehe von der Straße wirklich auf Schotter oder vielleicht sogar auf lose Steine drauf und fahre da auch bergab und dann kommt vielleicht noch eine Wurzel und dann liegt da ein Stein im Weg und dann kommt auf einmal ein Baum, der liegt quer und da muss ich am besten noch durch den Bach durchfahren. Ich habe da Panikattacken gehabt, also unendlich viele, bis ich irgendwann halt gemerkt habe, ich weiß nicht, ob ich es kann, aber wenn ich es nicht ausprobiere, werde ich es nicht wissen können, ob ich es vielleicht könnte, ob ich es vielleicht lernen kann zumindest. Und es gibt für mich irgendwie immer eine Möglichkeit, wie ich da durchkomme. Also ich kann vielleicht nicht wie der Profi-Downhiller da irgendwie einen Trail runterfahren, dann mit dem Gravelbike auch mal so dahingestellt, aber ich habe halt irgendwie angefangen, für mich selber Möglichkeiten zu finden, um ja, irgendwie vielleicht nicht Probleme, aber ich sag mal Challenges irgendwie zu bewältigen. Und habe halt gemerkt, dass ich da, klar, kannst du an anderen irgendwie dir was abschauen und mal schauen, wie machen die es denn? Das heißt aber noch lange nicht, dass es für dich selber auch funktioniert. Und dass du halt einfach für dich selber merken musst, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht und vor allem, auf welchem Level funktioniert das für mich. Und das ist halt einfach ständiges Ausprobieren, ständiges Entscheidungen treffen und dann aber halt auch sich darauf einzulassen, sich mal einzugestehen, ich habe vielleicht die falsche Entscheidung getroffen und bin aber bereit, die Entscheidung vielleicht beim nächsten Mal anders zu treffen.
Ja.
Und ich glaube, wenn du dich da mal drauf eingelassen hast und dich wirklich mit dir selber auseinandersetzt, kannst du da unglaublich viel dran arbeiten. Also ich glaube, da hast du beim Fahrradfahren wirklich Potenzial, gerade bei so längeren Geschichten, wo auch viele Unbekannte mit reinspielen natürlich.
Und es gibt viele Spielmöglichkeiten, ne? Also du musst ja nicht da runterfahren. Also ich muss gerade nur bei dem Baum, was den du erwähnt hast, so schmunzeln, weil gerade bei dieser aktuellen Orbit 360 Serie, ne, die, das sagt ja vielleicht was, diese, ach Gott, da liegt schon wieder, irgendwo liegt immer ein Baum auf der Strecke und das ist dann teilweise auch immer eine Diskussion, ja, so, da liegt ein Baum auf der Strecke, ach du je, das ist, wo ich dann auch immer sage, na mein, Leute,
steig
ab
und lauf außen rum.
Ja,
das ist ein Baum. Also was soll passieren? Es ist kein Abgrund von 100 Meter Tiefe.
Ja,
also,
aber da, gut, aber das sind auf der anderen Seite versucht, also ne, ich bin dann kurz so im ach, ihr seid ja alles Weicheier-Modus, aber dann sage ich mir auch, gut, das ist halt, so wie du es ja auch gerade beschreibst, ne? Jeder geht da mit einer anderen Prämisse ran, jeder geht mit einer anderen Fähigkeit, damit umzugehen ran und das, um diese Vielfalt muss man halt akzeptieren. Ne? Und für den einen ist der Baum halt das Ende und für den anderen ist der Baum der Beginn.
Ja, genau.
Schön, ne? Ist schon fast philosophisch. Aber ja, erzähl doch mal, apropos Baum, jetzt kommt mega Überleitung. Eine Überleitung aus dem Himmel, pass auf. Apropos Baum, hat denn das immer mit deiner Hängematte geklappt?
Jetzt lass mich kurz überlegen, ja. Also, wenn ich sie aufhängen wollte, hat es immer geklappt. In der ersten Nacht hatten wir einen echt schönen Spot. Das war eigentlich, ich glaube, eigentlich eine Grillhütte, so am Waldrand, aber mit Blick eigentlich über die Felder drüber. Und da war abends noch Sonnenuntergang, als wir ankamen, und morgens beim Aufwachen Sonnenaufgang. Das war echt wunderschön. Zweite Nacht habe ich auch in der Hängematte geschlafen. Jetzt fällt mir schon gar nicht mehr ein, wo. Also auch irgendwo am Waldrand einfach. Also man muss ja sagen, Taunus hat viel Wald einfach. Also da findet man immer einen Baum irgendwo.
Ja. du brauchst
genau,
zwei.
ja, das stimmt. Aber auch die findet man dann eigentlich. Das hat auch gut geklappt. Die dritte Nacht, die habe ich am Checkpoint geschlafen. Also beim Taunus Bikepacking gibt es einen Checkpoint, der ist genau auf der Hälfte, also nach 500 Kilometern. Und ist ganz cool gemacht, weil es ein Lagerfeuer gibt und eben auch ein paar Matratzen. Und wenn man eben das Glück hat, ich hatte das Glück, dass so eine Matratze frei ist, dann darf man da auch drauf schlafen. Mhm. Und ich bin da irgendwie nachts um, ich glaube, 1:30 oder 2 erst angekommen. Und ja, die Jungs haben sich mega Mühe gemacht. Also der Jesko und noch 2, 3 andere sind echt wach geblieben, bis ich dann da, ich glaube, ich bin Stunden nach dem letzten da eingetrudelt und war mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt bis dahin komme. Habe nur keinen Baum für die Hängematte gefunden tatsächlich und habe mir gedacht, ich fahre bis dahin. Und da gab es dann irgendwie nicht so den passenden Hängemattenbaum. Und dann meinte der Jesko aber, hey, es gibt noch eine Matratze. Und dann habe ich die genommen. In der vierten Nacht hatte ich dann das starke Bedürfnis, mal in einem Hotel irgendwie den ganzen Schmutz von mir runterzuwaschen und einfach mal ein Bett zu haben, was auch, das war wirklich ein Game Changer, also kann ich nur empfehlen, wenn man das Bedürfnis hat, dann sollte man das vielleicht auch ab und zu wirklich mal tun.
Waren die offen da schon? Also war das da? Okay.
Ja, zum Glück, also du brauchtest einen negativen Test, der durfte höchstens 24 Stunden alt sein, was ein bisschen nervig war, weil du natürlich unterwegs irgendwie dann den Test noch hättest organisieren müssen. Aber wir hatten zum Glück die Möglichkeit, dass wir einen Schnelltest selber mitbringen durften und den dort machen. Also, dass die halt gesehen haben, wir machen den auch richtig und halten das Ding nicht irgendwie in ein Glas Wasser rein. Und dann hat es eigentlich recht problemlos funktioniert, ja, zum Glück.
Ah, gut zu wissen. Ja.
Genau, ja. Und danach habe ich dann wieder in der Hängematte geschlafen, beziehungsweise ich habe es probiert. Aber das war die einzige Nacht, wo wirklich Unwetter war, auch nur nachts. Und da hatten wir uns extra vorher eine Hütte gesucht. Also ich habe zufällig dann noch einen getroffen und wir hatten ungefähr denselben Plan und haben ihm gesagt, hier, da ist doch eine Hütte und dann lass doch da einfach schlafen. Und die hatte einen recht großen Vorraum, also so einfach überdacht halt. Und an den Pfosten hatte ich eben meine Hängematte dann aufgehängt, dass ich gesagt habe, ich schlafe zumindest nicht im Freien, wenn es nachts da irgendwie Gewitter geben soll. Und der Plan ist nicht aufgegangen, weil als es Gewitter gab, hat es dann natürlich quer geschüttet. Und ja, dann war ich innerhalb von 3 Sekunden halt aus der Hängematte raus und habe mir dann da einen Platz auf dem Boden einfach gesucht. Aber da war ich eh schon so K.O., da habe ich nichts mehr mitgekriegt. Das war die letzte Nacht und da habe ich mir gedacht, Augen zu und durch. Und da ging es dann auch. Nee, aber sonst hat es ganz gut geklappt eigentlich.
Ist das irgendwie eine spezielle Hängematte, die du da verwendest? Oder...
Ja, speziell. Also die ist von Cocoon, ist eine Ultraleicht-Hängematte, einfach, dass sie halt wenig Platz und vor allem auch wenig Gewicht braucht. Und was ich ganz cool finde, ist, die hat noch ein Fliegengitter integriert. Ist ein bisschen schade, weil man kann es nicht ganz abnehmen, leider. Aber es hat eben einfach auf der einen Seite so einen durchgehenden Reißverschluss. Und das hat, ich glaube, 50, 60 Gramm mehr und nicht mal einen Zentimeter Umfang mehr gehabt. Also es ist vom Packmaß her fast das Gleiche gewesen, aber ich finde es zum einen natürlich mit dem ganzen Viehzeug ganz angenehm, gerade jetzt, wo es so feucht warm die ganze Zeit ist mit Mücken und sowas. Aber irgendwie gibt es mir auch wenn es nur ein Fliegengitter ist, so blöd es klingt, aber es gibt mir ein bisschen Geborgenheit irgendwie. Also ich fühle mich da wohler, wenn ich nicht auf dem Boden liege und so ein Fliegengitter um mich rum habe, als wenn ich so komplett offen ohne alles irgendwo im Wald auf dem Boden liege. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass da nachts irgendwelches Getier dann an mich rangeht oder so. Und funktioniert ganz gut eigentlich.
Ja, cool. Also für den Atlas Mountainways bist du jetzt schon gut vorbereitet. Nur das mit der Hängematte wird, glaube ich, nicht funktionieren. Aber
ja, ich wollte gerade sagen, das wird schwierig, glaube ich.
Aber mit der Hitze, so warm wird es da nicht. Also wer weiß, wie weit jetzt der Klimawandel, ne, bis nächstes Jahr hat er noch ein bisschen Zeit. Aber so bist du ganz gut vorbereitet. Lass nochmal kurz zurückkommen, da der erste Tag, du hast mit der Hitze Probleme gekriegt, dann hast du Pause gemacht und so die nächsten Tage, wie war so das Fahren für dich, wie war die Strecke eigentlich, auch von den Steigungen her, konnte man das ganz gut bewältigen? Du sagtest vorhin, man hätte es auch mit dem Rennrad fahren können, jetzt übertrieben, in Anführungszeichen, aber so, das weiß schon, glaube ich, weiß man schon Bescheid, so wie das gemeint ist. Erzähl mal ein bisschen so von der Strecke und wie du da so durch bist.
Also ich würde sagen, zu 98% ist das eine wunderschöne Strecke, also zum einen landschaftlich und zum anderen auch von dem, wie einfach der Untergrund beschaffen ist. Vielleicht als Hintergrund dazu, der Jesko hat die Strecke eigentlich für sich selber zum Bikepacken mal gebastelt und so mit dem Hintergrund, dass er eben Teile davon einfach für sich selber fahren kann oder eben auch das Ganze und das merkt man einfach. Also man merkt, dass der Gedanke dahinter steckt, ich möchte eine coole Zeit auf dem Fahrrad haben. Es ist ja, also ohne die Orbits jetzt schlecht reden zu wollen, will ich absolut nicht, aber so als Vergleich, wenn man an einer Kreuzung steht und es geht nach links und es geht nach rechts und bei den Orbits haben die meisten ja, glaube ich, schon mitgekriegt, wenn links richtig beschissen aussieht und anspruchsvoll und rechts sieht ja Gravel-Autobahn und einfach nur rollen lassen so, geht es bei den Orbits in der Regel links, eigentlich immer.
Ja, du, im letzten Jahr ging es da geradeaus.
Ja, das stimmt, also. Ja. dieses Jahr geht es dann zumindest links und beim Taunus-Bikepacking ging es eigentlich immer rechts. Also klar, es war nicht nur flache Gravel-Autobahn, so war es jetzt nicht, aber es war eigentlich so gut wie nur schön und gut zu fahren. Klar, es waren auch Trails dazwischen, klar, es kam auch mal eine Wurzel daher, es gab auch mal einen Bach und es ist jetzt nicht so, dass da keine Höhenmeter und kein loses Zeug auf dem Boden rumgelegen hätte, also auf eine gewisse Art und Weise war es auch anspruchsvoll, aber auf eine Art und Weise, dass du trotzdem sagen kannst, du hast Spaß am Fahrradfahren irgendwo und schiebst und trägst nicht die ganze Zeit dein Fahrrad. Es war gerade, was die Höhenmeter und das Streckenprofil angeht, es war anspruchsvoll, das muss man definitiv sagen. Ich habe es, würde ich sagen, ähnlich anspruchsvoll eingeschätzt, aber es hat an der Energie gezerrt, weil du einfach so klassische Flachstücke, wo du wirklich 30 Kilometer mal flach rollen kannst, die gibt es da einfach nicht. Und dadurch hast du eigentlich kontinuierlichen Auf und Ab, gerade beim Runterfahren. Ich meine, die meisten kennen es wahrscheinlich, wenn es mal ein loser Untergrund ist und wenn es nur der flache Waldweg ist, du hast einfach da auch eine Belastung schon auf den Händen, auf dem Oberkörper, was Stützkraft, was Bremskraft und sowas angeht, drauf. Kannst da dann natürlich entsprechend wenig irgendwie mal entlasten, wenn es wenig Flachstücke gibt. Ich habe dann versucht, die Auflieger irgendwie, also ich hatte vorne Auflieger drauf, die dann irgendwie bei flachen Anstiegen oder wenn es nur flach gerollt ist, bergab mal zu nutzen oder so, dass ich überhaupt mal von den Handgelenken runterkomme. Und die Anstiege hatten es gut in sich. Also ich würde sagen, meine Übersetzung war nicht geeignet. Das wusste ich aber auch vorher. Ich bin mit einer 1:1 Übersetzung da aufgetaucht, die auch ja Corona-bedingt irgendwie an meinem Fahrrad gelandet ist.
Weil du wir hast vorher ein Specialized Diverge gehabt, oder?
Genau.
Ah, das ja, okay. Ist
das Gravel-Bike von Specialized und ja, mit einer ziemlichen Standard-Tiagera-Ausstattung da dran. Und die Kurbel ist da irgendwie dran gelandet. Unter ja, Corona-Bedingungen gab es halt keine Ersatzteile für meine Kettenblätter. Und der Händler meinte, besorgt dir halt eine andere Kurbel. Und ich war so, wie hunderte von Euro für eine Kurbel ausgeben, weil mir ein Zahn abgebrochen ist. Und er war so, ja, wenn du Fahrrad fahren willst, dann kauf dir diese Kurbel. Ja, und ich so, ja, naiv und dumm, wie ich war, habe mir diese Kurbel gekauft, mir gedacht, cool, dann kann ich wieder Fahrrad fahren. Ich wohne ja jetzt eben flach in Köln, da brauche ich ja keine Höhenmeter mehr. Ja, und eigentlich mag ich aber Höhenmeter und dafür war die Übersetzung ja wirklich nicht geeignet. Ich bin eigentlich alles hochgekommen. Ich glaube, ich musste zweimal oder so ein ganz kurzes Stück absteigen. Das hatte dann aber auch entweder damit zu tun, dass ich wirklich einfach nicht mehr wollte und nicht, dass ich nicht konnte, dass ich einfach mal laufen wollte in dem Moment oder dass es halt wirklich auch noch ein Wurzeltrail war, wo ich sage, da reichen vielleicht meine Skills dann bei einem halben km/h nicht mehr so ganz. Und ich habe mich nicht so ganz wohl gefühlt, wenn ein Abhang daneben war. Also Übersetzung würde ich schon Mountainbike-Übersetzung empfehlen, einfach aufgrund der vielen Anstiege, weil das natürlich extrem kraftzehrend ist. Und ich habe dann wirklich ab dem dritten Tag angefangen, jeden nennenswerten Anstieg bin ich wirklich im Wiegetritt hochgefahren. Also ich bin fast nichts mehr sitzend gefahren, weil im Wiegetritt ja einfach eine ganz andere Muskulatur beansprucht wird. Da sind ja viel weniger die Oberschenkel und viel mehr Wade und Po dann eigentlich. Es war dann eigentlich eine ganz gute Abwechslung, wo ich sagen konnte, ich kann da dann in den flachen Stücken und in den leichten Anstiegen eher wirklich meine Beine noch nutzen und die steileren Sachen habe ich dann fast alle in einem...
So macht man auch was für seinen Beachbody, ne? Diesmal mal so.
Ja, schön wär's. Aber ich glaube, ich hab keine Waage zu Hause, aber ich habe bestimmt 5 Kilo abgenommen. Also ich habe ungewollt schon was für meinen Beachbody gemacht.
Das ist Wahnsinn, ne? Was man da abbaut. Ne? Weißt du, was du da verbraucht hast ungefähr?
Nee, leider nicht. Also wie gesagt, ich habe keine Referenzwerte, kein Puls oder irgendwas. Ich habe auch keine Waage, keine Umfänge gemessen oder sonst irgendwas. Aber ich habe definitiv viel zu wenig gegessen. Ich habe halt gerade so viel gegessen, dass ich gesagt habe, ich komme durch den Tag und nicht so viel, dass du sagst, du betreibst da Dauer-Carbo-Loading. Das war einfach nicht drin vom Magen her leider wegen der Hitze. Ich kann es nicht sagen, aber ich habe es im Spiegel gesehen. Ich habe gemerkt, dass wirklich meine Bib am Ende an den Beinen nicht mehr saß. Also die ist wirklich locker geworden, ist hochgerutscht am Oberschenkel, hat unten angefangen, sich so leicht nach oben zu rollen. Also ich habe es echt gemerkt einfach. Fand ich schon ein bisschen gruselig, kannte ich, glaube ich, auf dem Level so noch nicht.
Ja, schon. Ja. Also es gibt ja diesen schönen Satz, den mal, ich weiß nicht, ob du Ben Stiller kennst, das ist so ein auch so ein Ultra-Endurance-Fahrradfahrer.
Ja.
Und der hat mal gesagt, man isst sich eigentlich selber auf bei diesen Events, ne? Weil du kannst gar nicht so viel nachführen.
Ja, klar, das ist einfach wirklich unmöglich, ja. Aber ja, man hat es genauso schnell auch wieder drauf, gell? Das muss man halt auch sagen. Es ist nicht von langer Dauer. Es ist jetzt nicht so, dass man 6 Tage einfach mal Vollgas gibt und dann ab zum Strand. So ist es leider nicht. oder vielleicht, ja, besser gesagt zum Glück. Ja, genau. Ist ja auch kein gesundes Abnehmen dann. Also was da verloren geht, ist ja nicht das, was du abnehmen willst, sondern das, was du in dem Moment abnehmen musst. Und ja, ist ja eher eine Notreaktion vom Körper dann eigentlich.
Oh Mann. Und dann, ach so, ja, okay, dann bist du mit der Übersetzung, aber das ist doch okay. Also schieben für dich ist auch völlig in Ordnung. Und wenn ich mir jetzt angucke, du hattest ja auch ordentlich Gepäck dabei und dann mit so einer 1:1 bei den Anstiegen dort, mein Jesko schreibt, sie sind kurz, aber hart. Das muss man auch erstmal fahren, tendenziell, ne? Also.
Ja, voll. Nee, also klar, es sind keine Alpenpässe von der Länge her, die kriegst du ja in Deutschland einfach nicht, zumindest nicht in der Region. Aber kurz ist immer relativ, würde ich sagen. Also es waren schon einige dabei, die zumindest psychisch gesehen nicht unbedingt kurz waren. Und es waren definitiv einige Anstiege dabei, die hatten es ordentlich in sich, nicht nur einer. Aber Ja, ich glaube, da ist jeder ein bisschen anders und manche mögen es halt und manche mögen es halt nicht so. Und ich finde es klar, in dem Moment findest du es nicht so angenehm, aber ich finde es angenehmer, als wenn ich jetzt 1000 Kilometer flach mit Gegenwind fahren müsste. Das
Ja.
fände ich schrecklich. Also da quäle ich mich lieber einen Berg hoch, weil ich denke mir immer, alles, was du hochfährst, kannst du am Ende halt auch wieder runterfahren. Ja? Und das ist ja dann meistens, wenn du dich mal dran gewöhnt hast, Geschwindigkeit irgendwie auf Schotter und so weiter. Aber ist ja meistens der coolere Teil dann eigentlich. Und wenn du nicht hochfährst, dann kannst du es auch nicht runterballern. Und es gehört halt einfach dazu irgendwie.
Kannst du dich eigentlich so an die, also du hast da vorhin so die Tage so ein bisschen beschrieben, meintest dann so, ah, ich weiß gar nicht mehr, da habe ich irgendwie zwischen zwei Bäumen gehangen noch und kannst du dich an die Zeit so komplett erinnern oder ist das eigentlich ein großer Fluss? So der Taunus, das Taunus-Bikepacking.
Ich glaube, ich kann mich an viele Punkte schon ziemlich genau erinnern. Klar, es gibt auch viele, da kann ich mich wahrscheinlich nicht so dran erinnern. Aber es ist jetzt nicht so, dass das alles irgendwie ineinander übergehen würde. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass du dich halt einfach ziemlich bewusst mit auseinandersetzen musst, dass es eben nicht einfach nur draufsetzen und flach losrollen und reinballern ist, sondern dass du eben allein schon übers Streckenprofil einfach ständig an eine Stelle kommst, wo du dich bewusst mit auseinandersetzen musst, irgendwie Versorgungspunkte, Pausen, wie geht es dir körperlich und so weiter und so fort, sind ja einfach alles Punkte, wo du einfach nicht einfach nur unterbewusst Entscheidungen treffen kannst, sondern auch bewusst Entscheidungen treffen musst und darüber halt das alles auch irgendwie ein bisschen genauer wahrnehmen. Und ich glaube, dadurch, ja, dadurch hat man dann vielleicht noch mehr Erinnerungen dran. Vielleicht hängt es aber halt auch damit zusammen. Ich meine, man muss halt auch sagen, ich habe was auf dem Level noch nicht gemacht bis jetzt. Also vielleicht war es für mich auch einfach eine größere Sache, als es für jemand anders war, der mitgefahren ist. Also es gab einige, die sind das Ding schon mehrmals mitgefahren, wirklich. Und haben mich mit zwei, drei unterhalten, die haben gesagt, ja, sie wollen es eher locker angehen, für sie soll das eher Urlaub sein. Klar, die haben sich auch angestrengt, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, für mich war das psychisch gesehen einfach ein Riesending, irgendwie das zu fahren und zu sagen, ich fahre das fertig, eben weil es mir auch gerade am Anfang nicht so gut ging und weil es auch schon einfach ein Hammer von der Belastung her war. Also klar, ich habe es irgendwie geschafft, aber es ist jetzt nicht so, dass es leicht von der Hand gegangen wäre, sondern ich habe da wirklich 5,5 Tage mit gekämpft. Und ich glaube, da erinnert man sich dann auch einfach dran, wenn man da so viel Kraft und Energie und Nerven reingesteckt hat am Ende.
Wie war das dann, das Ankommen, bevor ich dich frage, was als nächstes passiert?
Krass war es, krass muss ich sagen. Also vielleicht so von der Strecke her, also man muss als erstes natürlich noch über den Feldberg drüber und da natürlich nicht irgendeinen angenehmen Anstieg, sondern einen ziemlich brutalen Anstieg auch noch hoch. Und dann auf der anderen Seite ziemlich steil und eigentlich ziemlich cool runter, wenn man denn nicht so im Sack wäre. Und dann geht es halt irgendwie noch so ein bisschen flach hoch runter dahin und dann denkt man eigentlich, jetzt hat man es geschafft. Und dann ist das Ziel in Hofheim oben auf dem Berg an der Kapelle, wo der Anstieg einfach nochmal, ja, ungefähr so wie die Hammeranstiege unter der ganzen Woche sind. Also da geht es nochmal gescheit hoch auf jeden Fall die letzten paar Meter, bevor du es geschafft hast. Mit flach ausrollen ist da nicht. Und ich hatte aber die letzten 70 Kilometer eigentlich hinter mir eine Dreiergruppe, zwei Mädels und ein Mann. Ja, Mann, drei Triathleten, wo ich eigentlich dachte, die wären weit vor mir. Und die hatten irgendwie Bekannte aus dem Team, die da, ja, so streckenpostenmäßig halt eher für die, die halt vorbeigekommen sind, für mich halt auch da am Rand standen, bisschen Banane, bisschen Kaffee, bisschen gut zureden und so halt. War echt nett eigentlich. Und die haben mir dann aber so nach 20 Minuten Smalltalk gesteckt, dass die direkt hinter mir sind und die jeden Moment kommen müssten. Und da ist mir klar geworden, dass ich in dem Moment halt in der Position war, als zweite Frau ins Ziel zu rollen. Und dass, wenn ich da jetzt noch ein bisschen weiter Smalltalk halte und die an mir vorbeigerollt kommen, ich als vierte Frau ins Ziel rolle von
Und das
fünf
geht nicht.
oder sechs. Ja, und vorher habe ich da gar nicht dran gedacht. Aber in dem Moment hat es mich dann so angefixt irgendwie, dass ich die letzten 70 Kilometer da nochmal, ich habe keine Pause mehr gemacht. Ich habe nicht mehr wirklich angehalten. Ich habe noch ein paar Mal beim Berghochfahren, wenn ich halt nur eine Hand gebraucht habe, einen Tracker gecheckt, was ich vorher die ganze Woche nicht gemacht habe. Habe auf einmal Dot-Watching betrieben, geschaut, wie weit sind die noch hinter mir und habe mich da halt voll gestresst. Und das Schlimme ist, die haben es gar nicht mitgekriegt. Also die wussten es gar nicht. Die hat das überhaupt nicht also ich habe dann im Ziel mit ihm geredet, den hat es halt voll leid getan, weil ich halt dachte, ich werde jetzt voll gejagt und die versuchen noch mich zu kriegen und die wussten es gar nicht, also die hat es überhaupt nicht interessiert und war ich ganz witzig, aber ich habe dann 70 Kilometer nochmal versucht, alles zu geben, habe mich da in der Schweiß ist echt in Strömen geflossen, als ich mich da irgendwie noch einen Feldberg hochgequält habe und dementsprechend leer bin ich dann halt auch wirklich im Ziel angekommen. Also es gab einige, die sind da reingerollt und haben gelacht und die Hände hochgehalten und ich habe erstmal angefangen zu heulen und den Kopf auf meinen Lenker gelegt und musste erstmal 2 Minuten versuchen, wieder atmen zu können. So. Also war echt irgendwie viel, was da zusammengekommen ist. Zum einen, dass ich halt irgendwie wirklich da nochmal Gas geben musste, dachte ich zumindest. Und zum anderen aber halt auch einfach, dass ich halt gemerkt habe, hey, ich habe es geschafft. Und ich habe halt wirklich 5 Tage lang, glaube ich, also vielleicht nicht geglaubt, dass ich es nicht schaffe, aber war mir wirklich nicht sicher, ob ich es schaffen würde.
Ja, und dass du nach 5 Tagen dieses Höllenritz jetzt sozusagen durch die Hitze, ne, das darf man nie vergessen, diese Hitze, dass du dann die Körner hast, da 70 Kilometer noch eine persönliche Verfolgungsjagd mit nicht vorhandenen Gegnern zu starten. Ne? Und das da über Feldberg und Kapelle hoch.
Ja. Also. Ja, und dann haben halt, also es war ganz lieb, weil eigentlich war vorher die Ansage, dass du halt alleine im Ziel ankommst. Es gibt da jetzt keine Finisher-Area mit Afterparty oder sonst was. Und du halt einfach für dich selber da das mit dir selber ausmachen musst sozusagen. Und dann waren aber natürlich der Jesko und ein paar, die schon Finisher waren dort, haben auf einen gewartet und so. Was echt cool war, weil man dann halt irgendwie nochmal das Gefühl hatte, hey, es ist auch irgendwie was wert gewesen, was du da gemacht hast. Und es gibt irgendwie Leute, die finden es, weiß nicht, finden es cool oder krass oder weiß nicht so genau, was man da am besten als Begriff nutzt, was du da geleistet hast. Du hast auch wirklich irgendwie eine Leistung erbracht und es wird wertgeschätzt. Und bin dann da vom Rad gestiegen und habe mich mit denen unterhalten und habe, glaube ich, noch gar nicht realisiert, wie leer gefahren ich eigentlich war oder wie, vielleicht nicht von diesen 70 Kilometern, sondern einfach von der kompletten Tour halt, von den letzten Tagen, wie krass die Erschöpfung eigentlich wirklich war. Und dann wollte ich nach 10 Minuten halt gerade zum Fahrrad laufen, um, ich weiß nicht, wahrscheinlich die Wasserflasche zu holen oder so. Und das waren nur ein paar Meter, vielleicht 5 Meter, 10 Meter oder so. Aber ich bin Schlangenlinien gelaufen, als wäre ich besoffen und hatte wirklich Probleme, es bis zu meinem Fahrrad zu schaffen. Und hatte eigentlich den Plan, dass ich an dem Tag abends, also wann bin ich angekommen, ich weiß nicht, um 7 oder um 7:30 oder so, also nicht so arg spät, dass ich noch ins Auto steige und gerade die 2 Stunden noch heimfahre. Und das war schon der Moment, wo ich mir da schon nicht mehr so sicher war irgendwie. Und dann ist mir aber auch wirklich vom Kopf so ein bisschen geworden, als hätte ich irgendwie, weiß nicht, als hätte ich 3 Tage Party gemacht. Und und dann hatte ich echt das Glück, dass einer, der dort aus dem Ort eben kam, mir und noch einem anderen angeboten hat, wir könnten doch erstmal bei ihm in Ruhe duschen und erstmal was zusammen essen und so. Und dann bin ich damit hin und habe dann eigentlich gesagt, ich esse da jetzt mal mit, was zu essen brauche ich sowieso und dann schaue ich mal, ob ich heimfahre. Und wir haben dann bei ihm daheim gegessen, weil die Gaststätten schon zu hatten irgendwie und da bin ich wortwörtlich fast vom Stuhl gefallen. Also ich hatte wirklich Probleme, auf diesem Stuhl sitzen zu bleiben, während ich versucht habe, mein Stück Pizza zu essen und habe dann gemerkt, ich werde heute nirgendwo mehr hinfahren. Also wenn ich es schaffe, bis zu meinem Auto zu kommen, das hätte ich, glaube ich, schon nicht mehr geschafft, dann werde ich das Auto einfach geradeaus gegen die Wand fahren. Also es war echt richtig heftig und ich habe dann auch nachts echt schlecht geschlafen, muss ich sagen, von der Erschöpfung halt. Man könnte ja meinen, man schläft gut, wenn man müde ist, aber ich war tatsächlich so müde, dass ich echt nach 2 Stunden irgendwie mit Herzrasen und heiß und kalt und allem Möglichen aufgewacht bin und hatte in dem Moment auch dann, also direkt eigentlich nachdem ich angekommen bin, ging das halt los, dass ich erst gemerkt habe, was ich eigentlich für Schmerzen hatte, die ich halt 3 Tage wirklich unterdrückt habe. Also ich habe 3 Tage auch Schmerzmittel genommen. Weil ich eben so, ja, zum einen Sitzprobleme und zum anderen eben auch mit den Knien schon wirklich länger Probleme habe. Und es war aber immer irgendwie so, dass ich gesagt habe, es geht irgendwie immer, aber ich musste halt eben schon öfter Pause machen. Und bei dem Event wusste ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich es fertig fahren kann, wenn ich nichts nehme. Ich bin mir sicher, ich mache nichts kaputt, wenn ich es fertig fahre, aber ich weiß nicht, ob ich vom Schmerzlevel her einfach ja nicht entspannt oder überhaupt eine Leistung erbringen kann, wenn ich es ohne Schmerzmittel weiterfahre. Und deshalb hatte ich für mich halt die Entscheidung getroffen, da ich weiß, ich mache nichts kaputt, dass ich es mir einfach angenehmer mache, indem ich jetzt einfach sage, ich schaue, dass ich da einigermaßen schmerzfrei versuche, ins Ziel zu kommen und dass ich das Problem dann danach einfach nachhaltig angehe und Ja, danach ist das aber natürlich alles hochgekommen. Also ich habe kaum noch einen Schritt gehen können mit den Knien und bin wirklich die Meter, die wir da zu ihm zum Haus gefahren sind, die bin ich komplett stehend gefahren, weil ich partout nicht mehr auf dem Sattel sitzen konnte. Es ging einfach nicht mehr. Und es war echt heftig. Also es war mir so während den 5 Tagen, 6 Tagen da nicht so bewusst, wie platt ich mich damit eigentlich mache. Also es ist
Der
echt
Körper hat
krass.
wahrscheinlich dann auch gesagt, oh, ich muss nicht mehr, ne? Also
Ja,
kann ich
ja.
jetzt quasi ausschalten. Ja.
Ja, genau,
Wie ist
genau.
es jetzt? Also ist es jetzt ein paar Tage später? Du
Ja.
sagtest vorhin im Vorgespräch, nein, ich fahr noch nicht Fahrrad.
Ja, ich saß seitdem tatsächlich nicht mehr auf dem Fahrrad. Das ist jetzt 10 Tage her ungefähr. Ich kann noch nicht auf dem Fahrrad sitzen. Das ist das Traurige an der ganzen Sache. Also es hat irgendwie, also der Sitzknochen hat ordentlich was abbekommen. Und ja, wenn es direkt auf den Knochen geht, also ich glaube, das kann man sich wirklich vorstellen wie eine Knochenprellung. Und die braucht halt einfach. Es wird erstmal dick und tut wirklich ordentlich weh. Und es ist auf dem Wege der Besserung, aber so ein Knochen braucht halt seine Zeit, bis er sich irgendwie regeneriert hat. Und ich kann mir gerade nicht vorstellen, mich auf den Sattel zu setzen, muss ich ehrlich sagen. Ist leider noch nicht drin.
Glaubst du, dass du diese Knie- und Sattelprobleme, dass man die durch ein Bike-Fitting hinbekommt? Oder glaubst du, dass das, wie gesagt, ein schön strukturelles Problem ist bei dir?
Ja, ich habe es geglaubt. Ich habe es probiert. Tatsächlich noch in der Woche, bevor ich zu dem Event gefahren bin. Also ich hatte 4, 5 Tage vorher noch ein Bike-Fitting, habe recht lange auf den Termin gewartet und hatte, glaube ich, auch ziemlich große Hoffnungen da reingesteckt. Und die haben sich auch wirklich ziemlich Mühe gegeben. Also ich glaube, die haben schon irgendwie alles versucht, aber offensichtlich hat es das Problem irgendwie nicht gelöst. Es ist für mich aber gerade auch unglaublich schwer einzuschätzen, woran es liegt, weil es war jetzt nicht so, dass mein Bike komplett falsch eingestellt gewesen wäre. Also er hat ein paar Kleinigkeiten verändert, aber im Endeffekt saß ich jetzt nicht so schlecht auf dem Fahrrad drauf. Aber es sind natürlich unglaublich viele Faktoren, die bei sowas mit reinspielen. Also ja, Sitzprobleme ist eine Sache, aber selbst da ist es schon, es kann sein, dass es einfach nur der Sattel ist. Das ist jetzt was, mit dem ich mich ein bisschen mehr auseinandersetzen will, da erstmal zu schauen, finde ich vielleicht einen Sattel, der einfach besser funktioniert. Aber es kann auch sein, wenn du komisch auf dem Fahrrad sitzt und gerade natürlich bei längeren Strecken sagt irgendwann die stabilisierende Muskulatur auch, sie hat einfach keinen Bock mehr, wenn sie müde ist, dass dann vielleicht zum Beispiel dein Becken in eine falsche Richtung kippt oder dass du grundsätzlich vielleicht eine falsche Haltung auf dem Fahrrad hast, weil du einfach von der Kraft her in der Schulterstabilisationsmuskulatur nicht gerade dastehst und deshalb vielleicht generell deine Haltung auf dem Fahrrad nicht passt. Und dann kann das Fahrrad durchaus gut eingestellt sein, aber du sitzt vielleicht nicht so optimal auf dem Rad. Es kann sein, dass vielleicht dein Beckenknochen einfach eine komische Form hat. Es kann sein, dass du vielleicht keinen runden Tritt hast, der auch verschiedene Ursachen haben kann, der vielleicht mit den Knien zusammenhängt und deshalb kriegst du vielleicht Sitzprobleme, weil du halt schief auf dem Sattel sitzt oder so. Also es sind unglaublich viele Faktoren.
Ja.
Thema
Haben die bei dir auch
Detailverliebt bei mir.
die Sitzknochenmessung gemacht bei dem Bike-Fitting? Also mit Auflage und Ausmessen und Abstand, so, also.
Eine Druckmessung haben sie gemacht. Also
Ja.
eine Sitzknochenbreite haben sie nicht bestimmt tatsächlich. Das habe ich selber daheim mal gemacht gehabt irgendwann. Aber sie haben eben so eine Druckauflage gehabt, wo du drauf sitzt, wo du
Und auch mit den Cleats vorne, haben Sie da was probiert? Also, ich
ja,
habe das nämlich auch
ja,
hinter mir und
ja.
ich hatte Schmerzen immer in einem Bein, so nach, weiß ich, es klingt so, nach 100 Kilometern tat mir halt das Bein weh, so, und die Schulter hat sich verzogen. Das fand ich halt störend, so.
Ja.
Und das haben die hinbekommen. Und zwar durch, also, eine Veränderung der Sitzposition, eine Veränderung der Lenkerhöhe, unter anderem und eben auch eine Einstellung der Fußstellung. Und dann haben sie gesagt, ja, Moschek, du alter Sack, du musst jetzt mal auch ein bisschen was für deine Muskulatur tun. So, ne? Also einbeinige Kniebeugen und irgendwelche Streckungen hier und so. Also ich bin schon ein kleines Yoga-Häschen fast. Aber es
Ja,
hilft.
also bei mir haben sie am Anfang auch recht viel so Mobilitätstests und Stabilitätstests und sowas alles gemacht, haben gesagt, ich stehe da eigentlich ziemlich gut da. Also da müsste ich eigentlich nicht wirklich viel machen. Ich glaube auch, dass ich da von der Grundkonstitution eigentlich vor allem im Segment der Radfahrer recht gut unterwegs bin, weil ich eben recht vielseitig vom Sport aufgebaut bin. und auch einen Hintergrund mit ziemlich viel generell so Fitnessstudio-Dasein mit Krafttraining und Co. hinter mir habe. Ich glaube, das ist grundsätzlich wahrscheinlich erstmal nicht das Problem. Also ja, wenn ich das Problem kennen würde, hätte ich es beseitigt, sagen wir mal so. Ich glaube, dass es verschiedene Ursachen sind. Zum einen bin ich grundsätzlich jemand, bei dem so Sehnenstrukturen und sowas grundsätzlich ganz gern mal beleidigt sind. Was ich dann öfters mal merke, und ich glaube, es sind bei mir auch am ehesten wirklich die Sehnen rund ums Knie. Und dann ist ein Problem, dass was den Sehnen normalerweise unglaublich gut tut, ist eine exzentrische Belastung. Das wäre jetzt, wenn man sich bei einer Kniebeuge nach unten lässt zum Beispiel. Also der vordere Oberschenkelmuskel eigentlich länger wird und dran gezogen wird sozusagen. Und du hast beim Fahrrad aber eigentlich gerade vorne in der Oberschenkelmuskulatur eine rein konzentrische Belastung. Also genau das Gegenteil. Der Muskel wird immer nur kürzer. Ja, Laufen hatte ich irgendwie ähnliche Probleme, aber also ich habe jetzt schon länger Physiotherapie und da arbeiten wir eben jetzt viel an der Exzentrik vor allem und dann kann es aber halt auch wirklich immer noch mit der Einstellung vom Fahrrad zusammenhängen. Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, dass ich aus Notgründen da irgendwie mal eine andere Kurbel dran geschraubt habe, die zum einen von der Übersetzung schon nicht klappt, also Übersetzung ist schon mal ein Ding fürs Knie natürlich.
Und die Länge dann?
Dann Kurbellänge. Ich habe eine 175er Kurbel dran. Auf 1,65 Körpergröße ist wahrscheinlich auch nicht so der Wahnsinn. Das ist was, was ich jetzt...
wahrscheinlich nicht.
Ja, das ist was ich jetzt angehe. Also es wird eine kürzere Kurbel geben. Das werde ich mal testen. Ich werde an der Übersetzung arbeiten und schauen, ob, wenn ich nicht mehr so reindrücken muss, ob das vielleicht einen Unterschied macht. Wie gesagt, ich werde irgendwie am Sattel arbeiten und dann bin ich mir aber auch nach wie vor nicht sicher, ob das Fahrrad von der Geometrie wirklich für mich geschaffen ist.
Ich wollte gerade sagen, Sarah, das Problem ist nicht der Körper. Du brauchst einfach nur das Fahrrad.
Ja, das sowieso immer.
Immer.
Ich habe erst eins, es braucht mindestens ein zweites.
Oh, ich habe Rückenschmerzen, ich brauche ein Fahrrad.
Ich hatte aber von Anfang an irgendwie das Gefühl, dass es nicht massiv zu groß ist, aber dass ich irgendwie immer ein bisschen weiter vorgreifen muss am Lenker, als ich will. Und dann habe ich halt mit Kleinigkeiten wie natürlich einem kürzeren Vorbau und solchen Sachen angefangen. Und das war dann auch ganz gut. Und dann habe ich aber mal angefangen zu schauen, hey, wie sitze ich eigentlich auf dem Sattel? Und habe halt gemerkt, der Sattel ist voll scheiße eingestellt und der gehört eigentlich viel weiter nach hinten. Und dann hat der Sattel gepasst, aber dann hatte ich natürlich den Abstand zum Lenker wieder von vorher. Und ich habe das Gefühl, das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber dass es halt irgendwie, dass da irgendwo ein Punkt ist, der nicht passt. Und den habe ich noch nicht gefunden. Aber ich bin dran auf jeden Fall.
Aber auf jeden Fall kannst du ja jetzt die Maße aus so einem Bike-Fitting ja theoretisch nehmen und danach ein Fahrrad suchen, ne? Weil du ja jetzt ungefähr weißt, in welche Richtung du gucken müsstest. Oder du nimmst die Maße und bringst sie zum nächsten Fahrradbau und sagst, bitte einmal.
Bitte einmal bauen, Martin bezahlt dann.
Genau, das ist kein Problem. Rechnet an.
Ja, das ist halt das Schwierige, wenn ich wüsste, dass ich jetzt da hingehe und sage, baue mir ein Fahrrad, was passt und ich wüsste, dass das am Ende funktioniert, würde ich das, glaube ich, machen. Also ich wäre so weit, dass ich wirklich sagen würde, ich investiere, wenn ich dafür weiß, dass es am Ende funktioniert. Aber ich habe halt Angst, dass ich halt noch ein Fahrrad kaufe und das eben nicht die Ursache ist und es am Ende halt nicht besser macht.
Du hattest vorhin das Three Peaks Bike Race erwähnt und ich hatte mich ja vor 2 Folgen auch über das Three Peaks Bike Race unterhalten und mit der Lisa. Und ist das auch ein Rennen, wo du Lust drauf hättest?
Voll. Also man muss dazu sagen, ich habe ja zu der Zeit, wo ich Fahrradfahren angefangen habe, noch in den Alpen gewohnt und habe dementsprechend in den Alpen eigentlich gelernt, Fahrrad zu fahren. Und das fehlt mir wirklich unglaublich, muss ich sagen. Also es ist einfach, ich habe gedacht, man kann ja überall Fahrrad fahren. Aber in der Mitte von Deutschland ist es irgendwie dann doch nicht ganz das Gleiche.
Ein Gruß geht raus an alle Kölner.
Ja, ich glaube, die meisten, die aus dem Flachland kommen, die haben dann ziemlich Respekt vor, sei es jetzt Alpenpässe oder generell bergiges Gebiet und sowas. Und gerade im Gravel-Bereich ist es, glaube ich, auch echt anspruchsvoller. Aber gerade auf der Straße war es irgendwie, es war schon echt cool. Und ich glaube, dass es Three Peaks Bike Race halt an sich eine Strecke, also du kannst es dir selber planen, bis auf die Parcours, wo du halt durch musst und die Checkpoints. Aber das ist halt, glaube ich, was das angeht vom Streckenprofil her, was ist, was mir ziemlich Spaß machen könnte, weil es eben einen Großteil durch die Alpen durchgeht. Ich glaube, dass auch der französische Teil echt mega schön sein kann, wenn du es dir passend planst. Ist natürlich von den Kilometern nochmal eine andere Hausnummer als die 1000, die ich jetzt gefahren bin. Ist übers Doppelte, glaube ich, dieses Jahr. Ich glaube, 2,6
sogar. Aber Straße.
Ist richtig. Ja, aber halt Straße, genau. Hab einen ziemlichen Respekt vor Temperaturen jetzt seit vor 10 Tagen, muss ich sagen. Und wenn ich von letztem Jahr gehört habe, es hat über 50 Grad gehabt teilweise, weiß ich nicht, ob das was für mich wäre, ehrlich gesagt. Ja, und dann das Thema Straße bin ich, sowas Bikepacking angeht, bis jetzt recht wenig angegangen. Also ich bin die letzten paar Monate dann doch recht Offroad-lastig irgendwie unterwegs gewesen, habe da auch angefangen, echt Spaß dran zu haben. Hätte aber sowieso Lust, mal auf Straße irgendwie was anzugehen, eben weil man da, glaube ich, ganz andere Distanzen auch bewältigen kann. Also es ist eine ganz andere Art von Belastung, es sind ganz andere Faktoren, wo du drauf achten musst irgendwie. Und wenn es ein ganz cooles Streckenprofil ist, dann macht es mir halt an sich auch Spaß, Straße zu fahren. Also ich sage jetzt nicht, ich muss nur Offroad fahren, sondern es macht mir dann auch mal Spaß. Aber ich müsste mich halt mit anderen Sachen auseinandersetzen. Also sei es jetzt so Kleinigkeiten wie Bereifung und Co. Ich meine, ich habe nur ein Gravelbike, dass ich da mit dem Rennrad antrete, würde sowieso, glaube ich, nicht in Frage kommen, weil ich bin jetzt nicht so weit, dass ich sage, ich kaufe für ein Rennen ein anderes Fahrrad. Vielleicht doch, man weiß es nicht. Aber
soll ich es dir jetzt schon sagen? Oder?
Ja, solche Sachen halt. Aber es ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Faktor, wenn du die komplette Strecke für dich selber planen musst, glaube ich. Das habe ich bisher noch nicht gemacht bei so einem Event-Charakter. Und es ist natürlich auch von der Logistik her nochmal ein anderer Punkt, wenn du jetzt dieses Jahr, kommt es ja in Barcelona am Ende raus, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Letztes Jahr war es ja in Nizza, glaube ich. Und ich habe letztens auch mit einem, der ist auch beim Towns Bikepacking mitgefahren, wir haben uns sind hier ein, zwei Mal vorher als Vorbereitung zusammengefahren und der ist das eben auch mitgefahren letztes Jahr und da habe ich dann irgendwie mal angefangen, drüber nachzudenken und mir so Fragen gestellt, wie mache ich das denn logistisch, wie komme ich denn, also zum Start kommen, ja, ist eine Sache, die ist machbar, aber ich bin das halt gewohnt, zum Beispiel mich mit dem Auto fortzubewegen und logistisch muss ich ja dann da hinkommen und ich muss vor allem auch wieder heimkommen und fahre ich dann von Barcelona aus mit dem Zug heim oder mit dem Flugzeug und wie transportiere ich dann mein Fahrrad, weil du brauchst ja bei so längeren Strecken oft mittlerweile sogar einen Fahrradkoffer oder eine Tasche und
wo lässt du die Tasche?
Ja, eben, das waren so Punkte, die sind mir bis jetzt irgendwie nie so ins Blickfeld gerückt, weil ich mich damit, glaube ich, noch nicht auseinandersetzen musste und jetzt auf einmal habe ich mir dann gedacht, ja, wenn ich dann, wie du es jetzt vorhin angesprochen hast, das Atlas Mountain Race fahren wollte, wie komme ich denn überhaupt dahin mit meinem Fahrrad? Also das sind alles so Punkte, du sagst, ich klinge jetzt nicht so, als würde ich mich nicht auskennen, aber das ist dann so ein Punkt, wo ich sage, ich kenne mich überhaupt nicht aus.
Ja, das sind aber auch Fragen, ganz ehrlich, die sind... Das sind ganz normale Fragen. Die stellen sich ehrlicherweise 90% des jeweiligen Starterfeldes, weil viele einfach nicht. Also ich komme aus dem Radreisen, für mich war das schon immer ein Thema. Ja, wie komme ich mit einem Fahrrad irgendwo ans Ende der Welt und von einem anderen Punkt wieder zurück? So, das, also für mich war das nie so das Thema, ne? Aber das sind ganz normale Fragen. Du kannst ja mit dem, also falls du Lust hast, du kannst ja mit der Lisa, die heißt auf Instagram Elsa per se, mit der hatte ich, wie gesagt, vor zwei Ausgaben gesprochen zum Three Peaks Bike Race. Die ist es letztes Jahr gefahren und fährt es dieses Jahr. Die hat da viel Erfahrung, glaube ich, sammeln können, auch was jetzt An- und Abreisen sowas angeht. Der Thorsten Frank, den vielleicht kennst du den so vom Namen her,
ja.
Der ist ja mit dem Fahrrad dann zurückgefahren. Also da macht es halt so, ne? Da fährt mit dem Zug halt hin und dann fährt er mit dem Fahrrad halt wieder zurück. So, ist halt okay.
Ja.
Und was Atlas Mountain Race angeht, da kann ich dir die Andrea Seiermann empfehlen. Die ist das letztes Jahr gefahren. Mit der habe ich auch eine Podcast-Runde gemacht. Die ist auf Instagram recht aktiv, auch im Orbit 360 Dunst. Die ist das zum Beispiel, weil sie sagt, ich möchte nicht fliegen. Und ist das mit Zug und Fähre gefahren. Und rückzu musste sie, glaube ich, weiß nicht, hat es auch geschafft, weil dann auf einmal Lockdown schon war. Da kam dann auf einmal Corona. So, aber ansonsten kannst du auch überfliegen, fertig. Und das ist dann halt, ist halt ein Rundkurs. Du kommst halt auch wieder am Start an, sozusagen, am Ende. Also kannst du die Sachen verpassen. Das geht schon. Der Two Volcano Sprint, das wäre ja vielleicht auch noch etwas, weil, also wenn du in, wenn du so guckst, so eher roadmäßig und so Rennen, die aber jetzt nicht so lang sind, das ist in Süditalien ein Race, den gibt es, glaube ich, jetzt schon seit 2 Jahren oder 3 Jahren, wo es halt zwischen Ätna und Vesuv geht. Also startest am Ätna und bist zum Vesuv oder umgekehrt, keine Ahnung. Und das soll wohl recht schön sein. Also,
ja, habe ich auch schon halt irgendwie gelesen, bin so drüber gestolpert, klang auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr speziell eher das Problem, dass ich halt am Ende so einen riesen Pool an allen möglichen Events hatte, die alle cool klangen. Und ich aber, ja, ich, wie gesagt, überhaupt nicht einschätzen konnte, also auch zwischen den Events, wo drin unterscheiden die sich jetzt vielleicht speziell und sind die vom Niveau irgendwie unterschiedlich? Und es waren auch schon ein, zwei dann irgendwie dabei, die hätte ich vielleicht dann, vielleicht ein bisschen einfacher eingeschätzt als, also ich meine, man hört ja dann doch ein bisschen Podcasts und liest ein bisschen und schaut vielleicht den einen oder anderen Film oder so und muss dann sagen, dass ich glaube ich bei ein, zwei dann schon mit meiner Einschätzung von vor einem halben Jahr auf die Nase gefallen wäre. Jetzt denke ich da dann vielleicht ein bisschen anders drüber, aber ich hatte dann so einen riesen Pool und konnte mich da eben nicht einordnen und hatte dann so viel Respekt davor, mich irgendwo anzumelden. Also ich konnte mich zum einen nicht entscheiden, was ich hätte wählen wollen und zum anderen hätte ich auch nicht gewusst, wo soll ich mich da einordnen, wo gehöre ich denn eigentlich hin, dass ich tatsächlich bei den meisten auch einfach, glaube ich, die Anmeldung verpasst habe. Also das war dann am Ende vielleicht auch ein Ausschlusskriterium, wieso ich beim Taunus Bikepacking dann gelandet bin, weil es dann eben gerade und gerade noch irgendwie eine Handvoll Events gab, wo die Anmeldung überhaupt noch offen war. Und ich meine, es gibt im europäischen Raum da ja alles Mögliche irgendwie, aber die meisten haben die Anmeldung halt doch recht früh offen und die ist dementsprechend schnell auch zu, weil es natürlich auch viele Leute gibt, die gerne mitfahren wollen.
Und also es werden ja, Gott sei Dank gibt es ja jetzt aber viele Events, die ja auch speziell für Frauen jetzt noch Startplätze frei halten, ne? Also was ich persönlich
begrüße. Das war was ich mir schon gedacht habe vielleicht. Also ich habe es nicht ausprobiert, aber ich könnte mir halt schon bei dem einen oder anderen Event vorstellen, dass man ein bisschen schade für die Männer vielleicht, aber als Frau vielleicht tatsächlich noch Möglichkeiten hätte, auch wenn Anmeldungen schon geschlossen sind oder offiziell online auf der Homepage steht, dass es ausgebucht oder so, dass man, glaube ich, als Frau oft noch die Chance hätte, vielleicht noch mit reinzukommen. Aber es gibt auch Events, wo es halt definitiv nicht der Fall ist, also wo man es halt irgendwie von dem einen oder anderen auch mitkriegt, dass es nicht funktioniert und Frauen dann vielleicht eher Nachrückerplatz kriegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Events gibt, wo es vielleicht nicht so drauf ankommt, ob du jetzt 100 oder 101 Starter hast am Ende, wo vielleicht der ein oder andere Veranstalter eher sagt, er macht das bei einer Frau dann noch eher als bei einem Mann, eben weil so wenige Frauen mitfahren an sich schon.
Holy Gravel wäre ja auch noch was, ne? Also wenn das
irgendwann mal Holy wieder regulär... Holy Gravel ist ja glaube ich, eher im Norddeutschland ist das, gell?
Genau. Du bist ja für deine Verhältnisse bist du eh im Norden. So manch Kölner denkt ja ohnehin, er wäre jetzt schon in Norddeutschland, dann kannst du auch ja nach Hamburg kommen.
Fühlt sich auch an. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es wird mir zu flach da oben, ehrlich gesagt. zu flach und zu sandig.
Du hörst jetzt, du hörst nicht über 100 Leute, die lachen und sagen, komm mal hoch, reden wir wieder.
Aber du merkst selber, es gibt tausende von Events und man muss sich halt irgendwie für welche entscheiden und das ist gar nicht so einfach tatsächlich, weil die meisten klingen echt cool und der Sommer ist halt nicht so lange.
Das Beste, Sarah, ist doch, dass du jetzt gar nicht mehr darüber sprichst, traue ich mir das zu oder nicht, sondern du bist ja jetzt schon aus einer ganz anderen Position, ne? Weil du genau weißt, was du kannst. Ne? Also das hat ja ungemein geholfen, dieses Taunus Bikepacking, oder?
Ja, ich glaube, dass ich bei den meisten Sachen tatsächlich so weit wäre, dass ich jetzt sagen würde, also dieses Jahr ist es ja bei den meisten, wie gesagt, nicht mehr so die Option, aber dass ich nächstes Jahr schon eher bei den meisten sagen würde, ich probiere es. Ja, weil, also wie gesagt, was soll passieren? Also ich meine, ja, es kommt vielleicht nochmal drauf an, wenn du jetzt irgendwo in Marokko steckst oder in Kirgisistan oder so, schaut die Sache vielleicht nochmal anders aus, dann sollte man sich mit der Frage nochmal auseinandersetzen, glaube ich. Aber die meisten Sachen im europäischen Raum ist...
Aber auch da, ganz ehrlich, die Leute, die ich dort, was ich jetzt so wahrgenommen habe, natürlich kommen Leute rein, die ewig vorher schon 1000 Sachen gemacht haben und da genau wissen und das auch runterfiedeln und machen. Ne? Aber es gibt viele Leute, unter anderem der Raphael, der Albrecht, ne, der das auch das Orbit 360 organisiert, der ist ja auch zu dem Silkwood Mountain Race, da hat er keine Erfahrung gehabt. Da hat er auch gesagt, ach, das klingt gut, ich bin eh in der Ecke, melde ich mich mal an. So, und ist das dann halt auch so gefahren und hat es geschafft. Ne? Oder der Gewinner vom letzten, der Jakub Slikachen oder wie er heißt, der ist eigentlich Trailrunner, der hat sich sein Fahrrad von seinem Vater geborgt und ist dort allen Cracks und Crackingen da einfach mal weggefahren.
Ja.
Und hat gut geschlafen und hat das Ding gefinisht. Ne? Ja, ich weiß auch nie, was passiert ist, aber so. Klar, ne, die sind fit und alles so, aber das bist du ja auch. Also von daher, ich glaube, deswegen, die Welt gehört den Mutigen, ja, und die Welt gehört denjenigen, die sagen, ich mach das jetzt einfach mal. So, man kann es verkopft angehen oder man kann es halt machen. So, und ich glaube, da ist dein Ansatz der richtige, zu sagen, komm. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, Marianne, ehrlich, wir reden über 1000 Kilometer bei 40 Grad Hitze mit 17.000 Höhenmetern, ja. Und du fährst das Ding in 5,5 Tagen durch mit Hängematte, so, also und Schwimmbadbesuch und Eis essen auf dem Rasenstreifen, ja, wo mein Ultraherz immer sagt, in der Pause verliert er, in der Pause verliert er. Respekt, also ganz ehrlich, Respekt. Und wenn sobald dein Sitzknochen wieder sagt, kann weitergehen, ne, kauf dir ein Fahrrad, los geht's.
Ja, ich hoffe doch sehr, dass er das bald tut, weil eigentlich, eigentlich habe ich ja irgendwie so den Traum im Kopf, noch diesen Sommer noch mal mit dem Fahrrad ans Nordkap hochzufahren.
Ja.
So als Rennersatz.
Machst du hier, guckst du mal, wann die North Cape 4000 losfahren und dann hängst du dich da einfach dran. Die fahren am Gardasee los.
Ja, ich weiß, von denen habe ich ja die Idee. Das habe ich mir von denen ja abgeguckt. Nur irgendwie hab von dem Event irgendwie gemischte Sachen gehört, muss ich sagen, auch viel nicht nur Positives irgendwie, aber ich war nicht da, ich will da jetzt nicht vorschnell urteilen und dann auch wieder Anmeldung, Fristen, Zeit und so weiter.
Kann man aber auch so machen.
Eben. Und zu der Zeit, wo ich, das war eigentlich ursprünglich so der Gedanke, wo ich gedacht habe, da will ich irgendwann mal hin, 4000 Kilometer bis ans Nordkap hoch und dann kam halt irgendwie so die Frage, ja, wie viel ist denn 4000 Kilometer eigentlich so? Und dann habe ich halt irgendwie mal angefangen mit 300, 400 so. Da kam das eigentlich her, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich echt cool irgendwie und
Also das kriegst du auf jeden Fall. Also guck mal, ich bin das mit dem Tourenrad gefahren, entspannt hin und zurück in 30 Tagen oder so, 1994.
Ich glaube, das ist immer eine Frage von, wie schwer machst du es dir halt, gell? Also klar, wenn du jetzt nur flach Straße da hoch irgendwie und jeden Berg irgendwie umkurvst und es entspannt angehst, auch von der Distanz am Tag und so weiter, dann ist es, glaube ich, klar, es sind ein paar Kilometer, aber wenn du die Zeit hast, ist es nicht unmöglich, glaube ich, definitiv nicht. Also es ist halt immer die Frage, wie du es dir zusammenbastelst, glaube ich, was du dir selber vielleicht auch zeitlich vor allem für ein Limit setzt. Der Sommer ist ja auch nicht unendlich lang und irgendwann geht die Uni auch wieder los und ich muss wieder hier sein.
Und die Mitternachtssonne unter?
Genau, so ungefähr. Und dann sind es aber eher andere Faktoren, die ich halt nicht abschätzen kann, wie dass ich jetzt nach 5,5 Tagen erstmal 10 Tage nicht auf meinem Sattel sitzen kann. Wie soll ich denn dann 5 Wochen, 6 Wochen auf meinem Sattel verbringen? Also das sind eher so Faktoren, die mich, glaube ich, momentan verunsichern. Also gar nicht mal das da hochfahren, wie du sagst. Ich glaube, wenn man die Zeit hat und das entspannt angeht, ist es machbar. Aber ich glaube, ich bin gerade eher an einem Punkt, wo ich meinem Körper nicht so vertraue, wie ich gerne würde.
Kennst du vom John O'Groats nach Land's End?
Nee.
Das ist, also musst du mal gucken, das heißt Joe Leg, also John O'Groats Land's End. Lejog, Entschuldigung. Ne? So, und zwar ist das eine Strecke, die ist 1000 noch was Kilometer, und zwar von John O'Groats im Norden England, also im Norden Großbritanniens, in Schottland, ganz oben, geht die einmal durch bis Land's End im Süden. Das ist eine ganz bekannte Strecke, und das fahren ganz viele Leute, entweder von Lejog oder Jock Lee, ne? Also John O'Groats nach Land's End oder umgekehrt hoch runter, so je nachdem. Und das ist, kannst du auch als Gravel fahren, ist aber primär halt so Road ausgelegt und ein Heidenspaß und ein tolles Abenteuer wohl. Und ich habe da sehr viel positive Stimmung zu gelesen. Ist auch auf meiner Liste für ein entspanntes, mal wieder nicht raciges Radreiseprojekt, wenn ich dann irgendwann mal wieder mit dem Races aufhöre. Das kannst du mal anschauen. Das ist ganz gut, weil ich habe gerade überlegt, ne, wo kommt man jetzt so rein und so. Ich glaube, Großbritannien, mal gucken, wie das jetzt mit diesem Delta-Thema wird, ob man da jetzt... aber das ist zumindest jetzt erreichbarer. Ne? So,
ja, es klingt auch echt cool. Es ist auch eine Gegend, wo ich auch noch nie war, die mich auch sehr interessieren würde auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, landschaftlich auch
echt wunderschön schön da oben. Ja. Und du hast auch alles, was du brauchst. Also du hast halt deine Berge, du hast Wales vor allen Dingen. Danach keine Fragen mehr, glaube ich. Und dann und dann unten Land's End. Ne? Also das ist schon toll. Und relativ gute Verbindung. Also sowohl als Zug als auch mit dem Flugzeug.
Ja, weiß nicht, wie das jetzt mit Corona und mit Brexit und so weiter mit da oben gerade so ist, ehrlich gesagt. Das war halt der Hintergrund, wieso ich gedacht habe, irgendwie Richtung Norden hochradeln wäre cool, weil alles, was so Richtung Osten rüber geht, interessiert mich irgendwie auch voll. Aber da kommt dann auch irgendwann mal die europäische Grenze und dahinter ist nicht mehr so easy mit einfach mal losfahren. Also es funktioniert, aber es ist halt nicht mehr so, dass du einfach so von A nach B fahren willst, kannst, wie du lustig bist.
Und guck mal, die Gedanken machst du dir, wenn du dann den Transcontinental Race fährst.
Ja, eben. Muss ich erstmal mitfahren.
Weil jetzt haben wir ganz viele Pläne, Sarah.
Ja, zu viele Pläne und zu wenig Zeit. Oh je, nee.
Gut, ich sag mal Dankeschön. Das war eine tolle Unterhaltung, sehr, sehr interessant. Ich bin immer noch begeistert über den Weg oder diese gemeinsamen diese Leidenschaft zwischen Fahrradfahren und Halfpipe und so und dass du da auch so Trainerin bist, klasse. Ja, toll, toll. Nochmal herzlichen Glückwunsch, tolle Leistung, weil du vorhin gesagt hast, Mensch, wozu haben die mir jetzt gratuliert? Ich sag, gratuliere dir zu der Leistung, zu der Erfahrung, einfach zu der Tatsache, dass du es gemacht hast und dass das eben für dich auch eine wertvolle Zeit war und du daraus halt sehr viel machen kannst, ganz offensichtlich. Und dann wünsche ich dir natürlich gute Besserung und deinen Sitzknochen auch alles Gute und sie können sich jetzt einmal schon mal ein bisschen Mühe geben.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Es war ein echt cooles Gespräch. Also ich von meiner Seite auch auf jeden Fall habe ich auch echt viel von mitnehmen können. Ich glaube oder ich hoffe, die es dann am Ende hoffentlich hören werden, dass die auch was draus mitnehmen können für sich selber vielleicht.
Auf jeden Fall.
Und ich habe auf jeden Fall jetzt schon wieder viel zu viel Pläne im Kopf und muss, glaube ich, jetzt schon wieder Ausschlussprinzip hier in eine Liste führen und durchstreichen, was vielleicht am wenigsten Priorität hat. Mal schauen, was es wird am Ende.
Ja, mit Nordkap, ich hatte vor ein paar Podcasts mit dem Askan von Schirding gesprochen und der hat das einfach im Winter gemacht.
Das ist dann natürlich eine Ansage, das ist eine andere Hausnummer.
Ja. Gut. Sarah, dann mach's gut, einen schönen Abend dir und vielen Dank nochmal.
Ich danke dir und bis bald.
Tschüss.
Ciao.